Kicker meets the Zone wird präsentiert von Tipico Sportwetten.
Maximilian, wenn man mit Marc van Bommel spricht, dann kommt da was raus. Was können wir erwarten?
Ich glaube, einige werden ihre Meinung nochmal ändern. Weil ich glaube, die meisten kennen ihn als Spieler, wie er auf dem Platz war. Aber wenn man ihn als Mensch kennt, merkt man, dass er ein sehr, sehr netter, ruhiger Mensch ist, der auch viel Spaß hat bei dem, was er tut. Und ich glaube, das gibt er auch gut zu verstehen.
Kicker meets the Zone, der Fußball-Podcast, präsentiert von Tipico Sportwetten mit Alex Schlüter und Benny Zander.
Liebe Leute, schön, dass ihr mit dabei seid. 100. Folge Kicker meets the Zone. Benny ist mit dabei, ich bin mit dabei. Mhm. Und was hätten wir uns zur Feier des Tages, zur 100. Folge Schöneres aussuchen können, als beim Tabellenführer der Fußball-Bundesliga zu sein? Ein Mann ist hier schon am Lächeln, wenn ich das sage. Der Cheftrainer des VfL Wolfsburg, Marc van Bommel. Schönen guten Tag.
Hallo, erstmal gratuliere. 100. Mal, eine Ehre für mich. Und schön. Podcast ist doch etwas anders wie ein normales Interview auf dem Schrift, sag mal, oder Kamera, Fernsehen. Also ich freue mich.
Ja, wir freuen uns natürlich wirklich auch gewaltig. Wie klingt das denn so, wenn jetzt so ein Fuzzi wie ich sagt, der Tabellenführer der Fußball-Bundesliga und wir haben den Cheftrainer. Fühlt sich das gut an?
Das hört sich gut an, aber wir müssen ja auch nicht übertreiben. Wir haben erst drei Spieltage hinter uns. Wir haben 9 Punkte, da freuen wir uns alle über. Aber es ist nicht so, dass wir jetzt schreien, dass wir oben bleiben müssen bis zum Schluss. Nein, wir sind realistisch. In der Vorbereitung haben wir 6 Testspiele haben wir gehabt. Wir haben die letzten 5 haben wir verloren. Da war halt Krise in Wolfsburg, Wackeltrainer, Abschusskandidat Nummer 1. Letzte Woche fliegen wir raus aus dem Pokal, das war natürlich schwierig. Und denn jetzt ist alles wieder super. Das ist auch Fußball, dass es da ist und dann auf einmal wieder da. Also wir mussten ja
realistisch. Es gibt sogar frischen Kaffee dazu. Also ja, super. Es läuft. Es läuft.
Wir mussten ja auch realistisch bleiben und sein. Wenn es nicht so gut läuft, dann muss man auch realistisch sein, dass nicht alles schlecht war. Und jetzt gewinnen wir 3-mal und ist auch nicht alles gut. Aber ich bin sehr froh mit 9 Punkten.
Fühlt es sich anders an? Ich meine, als ehemaliger Bayern-Spieler weiß man, wie es sich anfühlt, Tabellenführer in der Fußball-Bundesliga zu sein. Jetzt als Cheftrainer nochmal ein anderes Gefühl?
Na, ich war es in Eindhoven lange Zeit. Leider hat es da nicht gereicht für die Meisterschaft. Aber als Cheftrainer ist es natürlich schön. Wenn man Spieler ist, ist man beschäftigt mit sich selbst und die Mannschaft. Zwar war ich mehr beschäftigt mit der Mannschaft wie ein anderer Spieler. Deswegen war ich auch öfter Kapitän bei einigen Vereinen, aber als Cheftrainer, muss man einen Überblick haben. Man arbeitet mit 25, 26 Charaktere, man hat auch noch den Stab dazu. Das sind auch wieder 25 Leute, das sind 50 Leute, wo man verantwortlich für ist. Und wenn man dann auf die erste Tabelleplatz steht, dann freut man sich riesig, aber so erlebe ich es. Ich freue mich noch mehr für die Leute, die sich freuen, dass man nach dem Spiel sieht, dass jeder froh ist und lacht und gut gelaunt. Das ist das Schönste, dass man das von ein bisschen Abstand so betrachtet.
Weil die Geschäftsstelle und alle leiden ja mit, ne? Also es ist ja nicht nur so, dass ein Trainer dann schlecht gelaunt ist oder so, wenn was nicht so läuft wie geplant, sondern da hängt ja ein Riesenverein hinten dran. Und im Idealfall, weil dann hat man ein gutes Vereinsgefühl, sind alle traurig, wenn man verliert und alle kommen mit dem Grinsen zur Arbeit, wenn man gewonnen hat.
Ja, stimmt. Das ist ja auch so, aber wir haben in der Liga noch nicht verloren. Also das Gefühl, glaube ich, dass hier 100% anwesend ist, weil wir machen alles dafür, dass die Mannschaft funktioniert, dass sie funktionieren kann, dass die alle nur um Fußball denken müssen und das ist alles top ausgestattet.
Wir sind so 100 Meter weg von dem Ort, wo es gestern dann den Sieg gegen Leipzig gegeben hat, im, man kann schon sagen, Spitzenspiel, Vorjahreszweiter gegen Vorjahresvierter. Erstmal, bevor wir natürlich zu viel Positivem kommen können, es gab einen Fall auf der Tribüne, ein Fan ist verunglückt. Ich weiß gar nicht, ob du weißt, wie der aktuelle Stand ist. Geht es ihm besser? Gibt es da Informationen?
Ich habe was gehört, aber ich weiß nicht, ob ich sagen darf. Ich glaube es nicht, aber hoffentlich, so wie gestern auch der Stand war, hoffentlich geht es ganz schnell wieder besser und dass alles wieder, dass sie wieder topfit ist. Das ist das Wichtigste, gesundheitlich ist viel wichtiger wie ein Fußballspiel.
Xaver Schlager hat sich verletzt. Wie sieht es da aus?
Da muss man auch noch abwarten. Das war gestern und ist jetzt in Untersuchung im Krankenhaus. Und dann müssen wir gucken, was und wie wir das kommunizieren. Das ist natürlich abhängig, was da rauskommt.
Ich bin ein bisschen zusammengezuckt, als ich da auch nochmal so eine Wiederholung von gesehen habe. Also da drücken wir auch die Daumen. Zum Spiel Leipzig schlagen. Ich habe die Woche davor im Stadion gegen Stuttgart gesehen. Wie habt ihr das angestellt? Wie zufrieden ist der Coach mit dem, wie die Mannschaft das da gegen die Leipziger hingekriegt hat?
Na, so wie man das vorher angesprochen hat. Das war auch ein Topspiel. Und nicht nur, weil wir waren unter die ersten vier letztes Jahr, Wolfsburg und Leipzig. Nein, das war ein richtiges Topspiel. Und ein Topspiel wird entscheidet auf Details, auf Kleinigkeiten. Die Intensität war da. Das zeichnet sowieso ein Topspiel aus, dass es auf Top-Level geht. Das sieht man auch an die Daten, an die Sprintabständen und so weiter. Aber nochmals, das ist ein Spiel, was sich entscheidet auf ein, zwei, drei Momente. Nicht mehr, weil da waren nicht viele Chancen da. Vielleicht fünf insgesamt. Eine Riesenchance für Wout. Leipzig muss auch ein Tor schießen, aber das war ein bisschen schnell unglücklich, wo Orban den Ball auf dem Knie kriegt. Aber war keine richtig klare Chance, aber war sehr viel hin und her, viel Zweikämpfe, Intensität war da, Kurzpassspiel, schnell unter den Druck rausspielen, so, weil Leipzig wollte Druck machen, wir wollten auch Druck machen. Also ich bin sehr froh, dass wir das Spiel gewonnen haben und dass man auch spürt, die Art und Weise, wie wir spielen wollen, dass das auch funktioniert.
Das finde ich war sehr auffällig. Also gerade gegen so einen starken Gegner wie Leipzig. Unser Kommentator hat zum Beispiel am Ende gesagt, er ist selber beeindruckt von der Abgeklärtheit, von der Reife dieser Wolfsburger Mannschaft. Bist du das auch noch oder hast du mittlerweile auch so viel Vertrauen in das Team, dass du weißt, wenn wir unser Spiel durchbringen, und ich finde, das ist euch gestern besser gelungen als den Leipzigern, dann werden wir auch solche Top-Mannschaften schlagen. Das ist ja in Wolfsburg in den vergangenen Jahren nicht immer der Fall gewesen. Das war eher so ein bisschen das Problem gegen die Großen.
Nein, man versucht die Mannschaft so vorzubereiten. Schau, wir sind jetzt zwei Monate haben wir angefangen. Dann versucht man die Mannschaft so spielen zu lassen, wie man das vor Auge hat. Und das ist nicht einfach. Und das ist ja zwei Monate, aber das ist ein ständiges Prozess. Das dauert bis Saisonende. Und dann ist man immer noch nicht durchentwickelt. Das geht weiter und weiter. Wie man das Spiel beobachtet, das war ja eine erwachsene Leistung. Weil wir haben eine ziemlich junge Truppe. Und das spürt man auch, wenn man auf der Bank sitzt. Ich habe auch zu meiner Assistentin gesagt, das ist ein Topspiel mit einer hohen Intensität. Und wir machen die Sache so, wie wir das besprochen haben, so wie wir das trainiert haben. Also die Jungs waren gut vorbereitet. So wie jedes Spiel. Ist keine Garantie, dass es dann passiert und gelingt. Aber wie sie da auf dem Platz das umgesetzt haben und dazu auch noch bereit sein, um füreinander zu helfen. Die Bereitwilligkeit war top. Auch wie sie einander gefeiert haben nach einem geblockten Schuss vom Leipzig. Ja, das gefällt mir.
Jetzt zwei Monate, hast du gesagt, im Amt. Eindhoven war die erste große Trainerstation. Jetzt also zum ersten Mal Bundesliga. Wie fühlt sich's an, jetzt wo man zum ersten Mal so ein bisschen zurückschauen kann? Und vor allen Dingen, gab es irgendwas, was dich dann doch überrascht hat beim VfL Wolfsburg als Cheftrainer?
Na, die Bundesliga, die reizt immer. Weil ich habe das öfter erzählt, wie ich klein war in Holland. Ich bin aufgewachsen nah an die Grenze. Bei Alex zwischen Aachen, Köln und Düsseldorf. In einem Ort in der Nähe von Roermond. Und in Holland hat man damals, ich glaube 1985, hat man drei Sender in Holland, 1, 2, 3. Jetzt sind es auch 25 oder so. Und man hat viele deutsche Kanäle und natürlich ARD, ZDF. Und da war es immer kurz nach sechs, haben wir vor dem Fernseher gesessen und da haben wir Bundesliga angeschaut. Das war immer so und das war auch bei fast jeder Familie in Holland, dass man die Bundesliga anschaut. Und von daher, unser Dialekt ist auch fast deutsch.
Klingt ein bisschen schöner.
Ja, so wie jedes Dorf hat bei uns etwas anderes. Und da habe ich selber natürlich 4,5 Jahre in die Bundesliga Fußball gespielt. Und auch alles verfolgt, auch vorher und jetzt auch nachher. Und ja, die Bundesliga passt schon. Zu mir denke ich, das ist einfach gesagt jetzt, aber lass ich so sagen, ich bin froh, dass ich in die Bundesliga arbeite. Das ist vielleicht besser, wie das so mir passt.
So hast du logischerweise auch Wolfsburg, auch den VfL Wolfsburg, vorher schon gekannt. Wie war dein Eindruck, wenn du hier mal als Spieler warst? Kannst du dich daran noch erinnern? Jetzt kennst du die Stadt logischerweise besser, weil du eben hier arbeitest. Aber damals, wenn man als Spieler hergekommen ist, was war das für ein Bild, was man dann vor Augen hatte von Wolfsburg?
Na, das Stadion, Das war nicht einfach für uns, um jedes Mal hier zu fahren, weil wir haben nicht einfach gewonnen. Wir sind einmal, ich glaube 2018, wir Meister geworden hier, ohne Schale. Und wir haben hier auch einmal 2-0 gewonnen und auch mal 5-1 verloren. Also das war für Bayern kein einfaches Spiel. Und Wolfsburg ist ja Top-Verein, wie er aufgestellt ist. Also Infrastruktur und so weiter, die Stadt ist klein, aber alles nacheinander. Jeder kennt jede und jeder lebt für VfL.
Ihr habt verraten, du und Jörg Schmadtke, dass ihr euch, ich glaube, 4-mal lange getroffen habt, bevor die Entscheidung fiel, dass du Trainer, oder Jörg Schmadtke hat es, glaube ich, verraten, dass du Trainer wirst. Was mich interessiert, du wirst wahrscheinlich nicht so sehr ins Detail gehen, wie ich es gerne hätte, aber was habt ihr da so Grundsätzliches besprochen? Ihr müsst euch erstmal sicherlich auch beschnuppert haben. Und wer hat eigentlich wen mehr von sich überzeugen müssen wollen? Also war es eher Jörg, der gesagt hat, komm, Marc, wir wollen, oder warst du es, der gesagt hat, ich möchte? Wie sahen diese Gespräche aus? Das finde ich total interessant, dass ihr euch 4-mal so lange getroffen habt, bevor dann die Entscheidung gefallen ist.
Na, so erstmal gut, dass man sich gut unterhält über Fußball und auch über andere Sachen, wie wir über Fußball denken. Wie Jörg und Marcel sich das vorstellen, wie ich mich das vorstelle, wie ich über Fußball denke, wie ich eine Mannschaft begleiten will im Fußball, außerhalb des Fußballs, wie ich mich vorbereite. Das sind allerhand Sachen, wo Marcel und Jörg eine Vorstellung haben, was muss ein Trainer mitbringen, wie führt er eine Mannschaft, wie will er spielen. Das ist vielleicht am wichtigsten. Und passt das zu unserer Mannschaft? Und ich habe dann geschaut, passe ich zu die Mannschaft, so wie ich spielen will gerne. Es ist nicht immer so, dass ich die Mannschaft aussuchen kann, aber die Mannschaft hat bestimmte Qualitäten. Und da muss ich gucken, ob meine Idee dazu passt. Und ich glaube, dass das gut passt. Ich habe einige Spiele gesehen letztes Jahr. Und auch in den Gesprächen habe ich ein sehr gutes Gefühl bekommen. Und es war so, eigentlich nach dem ersten Gespräch habe ich zu meiner Frau gesagt, das passt. Ich hatte auch mehrere andere Gespräche, wo ich Gefühl habe, nein, das muss ich nicht tun. Ob ich jetzt Länder war oder Vereine, das Gefühl war einfach nicht gut. Und natürlich ist man anderthalb Jahre raus. Da kam Corona auch noch dabei. Und dann überlegt man sich, was ist jetzt der beste Schritt? Jetzt der beste nächste Schritt, um nach Eindhoven wieder zu trainieren. Und das war eigentlich für mich war das ganz klar und ganz schnell klar. Dass wenn Jörg und Marcel ja sagen, dann würde ich auch ja sagen.
Was ich interessant fand, und ich weiß nicht, ob dich das vielleicht sogar ein bisschen überrascht hat, war, dass das so ein Thema war, ob diese beiden meinungsstarken Alpha-Tiere, Marc von Bommel und Jörg Schmadtke, so gut überhaupt miteinander klarkommen. War das für dich überraschend, dass das überhaupt so thematisiert wurde? Hast du überhaupt nur, bis du das erste Mal gehört hast, überhaupt nur drüber nachgedacht?
Nein, das hatte ich schon erwartet. Die Frage hatte ich schon erwartet. Weil Jörg hat seine eigene Idee, ich habe meine eigene Idee, aber wenn man gute Argumente hat, dann hören wir beide zu. Also es ist nicht so, dass wir unsere Idee oder unsere Meinung durchdrücken wollen. Nein, wenn die andere Leute oder andere Personen andere Ideen haben und man kann das gut erklären, dann ist man da auch offen für. Und so sind wir beide. Und wenn wir mal streiten, ist noch nicht passiert, aber das wird vielleicht passieren in Zukunft, das ist kein Problem, glaube ich.
Vielleicht, wenn ihr mal ein Spiel verliert. Ne? Ja. Wobei mich wirklich interessieren würde, wenn du natürlich deine Ideen hattest und es wurde ja dann auch viel darüber gesprochen, da kommt jetzt Ballbesitzfußball rein, dass da jetzt also auch ein bisschen Entwicklung innerhalb dieser Mannschaft passieren wird, die ja gut gespielt hat letztes Jahr. Mit Oliver Glasner, wir haben mit ihm vor einer Weile auch hier gesessen und er hat uns erklärt, wie er das machen will und es hat ja vieles gut funktioniert. Wie schwierig war es dann, für dich, die Mannschaft, als du neu hier warst, davon zu überzeugen, jetzt auch ein paar Dinge anders zu machen? Denn die könnten ja auch sagen, nee, Marc, das war doch super, wir sind Vierter geworden, wir machen das mal schön genauso weiter.
Stimmt auch. Das war auch gut, was die Jungs letztes Jahr gezeigt haben, zusammen mit Olli. Und Hut ab. Aber das Schönste ist jetzt, und die Frage habe ich auch mal bekommen, warum gehst du jetzt zu Wolfsburg? Besser geht's nicht. Aber das bedeutet also, wenn der Trainer weggeht, hat gute Ergebnisse gebucht, dann kann ja kein anderer Trainer dahin gehen. Also das geht auch nicht. Man muss da ja Herausforderungen sehen und versuchen, deine eigene Idee dahin zu fügen, sag mal. Dass das Gute von letztes Jahr bleibt und dann die Idee von mir da rein mischt. Dass man einen Cocktail kriegt, der etwas anders ist wie letztes Jahr.
Bist du ein Cocktailtyp? Trinkst du Kopfbier? Nein. Kann man sich irgendwie schwierig vorstellen?
Ich habe mir nachgedacht, wie sage ich das jetzt, wie erklärt.
Ich finde das Bild sehr schön,
aber in dem Moment dachte ich mir, habe ich mir kurz Marc van Bommel mit einem Cocktailglas in der Hand vorgestellt und irgendwie, keine Ahnung, stelle ich mir dich eher mit einem Bierglas in der Hand vor.
Nein, beide nicht.
Beide?
Lieber Cocktail wie Bier.
Okay.
Wenn du Bilder mit alkoholischen Getränken machst, ist es immer gefährlich bei ihm. Dann driftet er im Kopf ab, merkst du ja. Das ist die Art, wie ein Marc van Bommel jetzt als Trainer Fußball spielen lassen will, eigentlich dieselbe Art, wie ein Marc van Bommel früher als Spieler Fußball spielen wollte?
Ja, das denke ich schon, weil ich bin Holländer und Holländer wollen immer schönes Fußball spielen. Aber das ist mich nicht jedes Mal gelungen. Aber für guten Fußball, ja, das mag ich. Guten Fußball, gepflegten Fußball, Passspiel. Das geht ja nicht immer. Es geht auch um Gewinn. Den Stil, den ich als Spieler gehabt habe, das war natürlich etwas anderes, als wo wir jetzt drüber reden. Ne?
Ja, stimmt.
Ja, ich meine, klar. Wobei du ja da auch einfach die Sachen gemacht hast, die Erfolg gebracht haben. Im zentralen Mittelfeld als Führungsspieler. Das warst du ja auf dem Rasen immer. Ist es eigentlich jetzt so, dass du selber dann vielleicht auch einen etwas besseren Connect hast zu den Führungsspielern in der Mannschaft, weil du vielleicht noch ein bisschen besser nachvollziehen kannst, wieso sie ticken? Es gibt ja immer, es gibt ja laute und leise, es gibt Leute, die viel reden auf dem Platz und außerhalb, es gibt Leute, die weniger reden. Du bist wahrscheinlich denen, die auch mal lauter und deutlicher werden, sogar ein bisschen näher, ne?
Ich habe immer alles versucht, um zu gewinnen, um die Mannschaft zu helfen auf dem Platz. Und ich war natürlich zentral im Mittelfeld. Und ich habe selber in die Kabine gesessen und das sehe ich jetzt auch, das spüre ich jetzt auch an die Jungs. Wer nimmt Verantwortung, wer redet, wer ist ein bisschen, der sagt eigentlich nichts, aber der folgt. Das ist das Vorstel, dass man in die Kabine gesessen hat. Und wenn ich Training gebe, dann stehe ich auch meistens in die Mitte. Weil dann sehe ich alles, wo ich selber auch gestanden habe. Da habe ich auch immer rumschauen müssen, ey, du stehst so weit weg, komm rein, du musst Druck machen, komm nach vorne zurück, enger zusammenrücken oder jetzt anschließen. Das ist eigentlich das Schönste auch am Trainer sein, dass man versucht, eine Mannschaft so spielen zu lassen, wie ich das selber als Spieler auch versucht habe. Und das habe ich auch von mehreren Trainern gehört. Es war schön, um dich in die Mannschaft zu haben, weil du auch gedacht hast wie ein Trainer und auch so versucht hast, um so die Mannschaft spielen zu lassen. So.
Hast du auch ein paar Trainerscheine schon gemacht in Holland, als du noch Spieler warst, ja?
Ja, stimmt.
Das ist der Weg klar war?
Sehr unüblich,
ja.
Oder?
Ja, da war ich 21 und im Süden in Holland hat man also 4 Vereine. Hat man Rode JC Kerkrade, MVV Maastricht, Fortuna Sittard und VVV Venlo. Und dann dürfte Spieler von die Vereine, dürfte am Montag in die Früh, dürfte eine Schulung folgen, sag mal. Das war, glaube ich, 20 Mal Montag in die Früh. Und da waren wir mit 20 Spielern, da könnte sich einschreiben und ich war 21. Ich fand das gut, weil ich habe über Fußball nachgedacht. Und da haben wir auch zusammen trainiert. Also mussten wir auch Übungen ausdenken und mit den Jungs, jeder hat seine eigenen Klamotten an, 4 Vereine, haben wir trainiert mit 2, 3 Lehrern. Aber auch so, wie wir jetzt sitzen, haben wir auch gesessen mit so einem Taktikboard und so weiter. Muss man einen Vortrag halten. Und da habe ich schon über Fußball nachgedacht. Und ich habe die Prüfung, weil ich bin in 99 gewechselt von Fortuna Sittard zu PSV Eindhoven. Und ich habe die Schulung gehabt in Sittard. Und da musste ich Prüfung tun an meine Ex-Kollegen. Also ich musste Training geben an die Spieler, wo ich letztes Jahr mitgespielt habe. Also war ich schon vorher in der Kabine natürlich, ja Jungs. Bitte, mach das und das, mach bitte mit, weil wenn es falsch geht, kann ich wieder neu anfangen. Aber das haben die letztendlich gut gemacht.
Ja, spannend. Also ich habe manchmal so das Gefühl, das haben uns ja auch schon ein paar Profis erzählt, die versuchen dann auch abseits des Trainings und so weiter, sich auch bewusst dann mal vom Fußballthema fernzuhalten. Du bist sogar da eher dann in dieser Anfangszeit noch viel intensiver durch diese Schulung eingestiegen, ne? In diese ganze auch theoretisches über Fußball nachdenken.
Man denkt darüber nach und auch als Spieler denkt man auch nach, warum macht ein Trainer jetzt diese Übung? Oder warum sagt er das jetzt? Um das Spiel zu lenken oder dass wir besser spielen? Und ja, das, und so wie wir jetzt darüber reden, so habe ich nicht ganz genau darüber nachgedacht. Aber das hat mir schon geholfen in meine Idee. Und dann auch nochmal all die Trainer, die ich erlebt habe, in meiner eigenen Idee, so wie ich jetzt über Fußball denke.
Diese vielen Trainer, waren ja zu großen Teilen auch wirklich richtig erfolgreiche Trainer. Es ist richtig, du hast dich mit einigen von denen, bevor du dann in dieses Profi-Traineramt eingestiegen bist und auch bevor du dann hier zum VfL Wolfsburg gekommen bist, nochmal unterhalten. Ich habe gehört, Ottmar Hitzfeld zum Beispiel, ist richtig, ne? Das heißt also, was hast du dir von denen nochmal abgeholt und vielleicht auch genommen, um das in deine eigene Arbeit einfließen zu lassen?
Na, während meiner Karriere habe ich natürlich viele Trainer gehabt, in die 20, 21 Jahre. Sehr gute Trainer, aber auch Trainer, wo ich dachte, so will ich es selber nicht machen. Das war ein Vorteil, dass ich von jedem Trainer etwas mitgenommen habe und dann meine eigene Idee reingebracht. Aber es stimmt nicht ganz. Die Frage ist gut, es stimmt nicht ganz. Weil vor, dass ich angefangen habe in Eindhoven, habe ich ganz kurz mit ein, zwei Leuten gesprochen, aber wie ich entlassen war, im Dezember 2019 und dann vor Corona, das war Februar, März 2020, habe ich mich mit einigen Leuten getroffen, weil er hat mich entlassen. Ich habe gedacht, ich denke, dass ich ziemlich viel gut gemacht habe, aber die Ergebnisse waren nicht gut. Und da habe ich mit unter anderem Ottmar Hitzfeld, Jupp Heynckes, ich habe mit Peter Herrmann hier in Deutschland gesprochen, mit noch viel mehr, mit 15, 16 Leute auch in Holland. Und über Fußball geredet, ganz kurz, ich bin geflogen und viele Stunden gefahren. Und da kam ich eigentlich letztendlich zu die Konklusion, dass ich auf dem Platz und auch im Umgang mit den Spielern, dass das eigentlich sehr gut ist. Dass meine Fußballidee stimmt, auch die Art und Weise, die Übungen und so weiter. Aber dass es außerhalb des Platzes, das war nicht so, wie ich das... das ist einfach nicht gut gelaufen. Und das Schönste ist, und das war auch eigentlich, was fast jeder gesagt hat, auf dem Platz und mit den Spielern, wie du arbeitest, das ist das Wichtigste. Weil das andere kann man lernen. Also Trainer sein kann man fast nicht lernen. Das hat man oder das hat man nicht. Und natürlich lernt man dazu, aber die Umgang mit den Leuten rund um die Mannschaft, das kann man lernen. Und auch Leute dazu holen, die dich da unterstützen. Also eigentlich war das eigentlich sehr gut, dass ich mit den Leuten gesprochen habe, mehrere Meinungen eingeholt haben und am Ende einfach ein Strich und eigentlich sehr positiv.
Das Resultat ist ja dann gut gewesen für dich. Also du hast dann quasi dadurch auch nochmal eine Bestätigung für deinen eigenen Ansatz bekommen.
Wobei du ja offensichtlich trotzdem, das hat ja was mit dir gemacht, diese Trainerentlassung. Auch da haben wir schon häufiger drüber geredet, wie ist es eigentlich, entlassen zu werden. Das ist uns zum Glück einfach noch nicht passiert in unserem Job. Trainern passiert das häufiger und oft ist es einfach so, dass sie die Ersten sind, die entlassen werden, wenn da mal ein paar Spiele verloren werden. Das heißt also, vor Eindhoven bist du in diese Trainerkarriere gestartet, natürlich mit dem Rückenwind als erfolgreicher Spieler. Und dann hattest du diese erste Phase, dass du auch Dinge hinterfragt hast, ob das alles jetzt wirklich so funktioniert, wie es als Spieler erfolgreich gewesen ist?
Nein, im Nachhinein.
Also nach diesem, wenn man das so will, Misserfolg, dass du entlassen wurdest in Eindhoven.
Ja, es ist nicht so, dass ich alles, alles weiß und alles gut tue. Das geht ja nicht. Man muss sich ständig durchentwickeln, genauso wie ich mit der Mannschaft arbeite. Und natürlich muss man sich hinterfragen. Es ist nicht so, dass ich stur weitergehe. Nein, da habe ich auch wieder was von gelernt und das nehme ich auch wieder mit hierher. Das ist denn, man muss offen stehen, um etwas zu lernen. Auch wenn man eine schöne Karriere hat als Spieler und man war gut angefangen in Eindhoven. Ich habe in den ersten 17 Spielen aber 16 Stück gewonnen. Wenn wir das hier hinkriegen, wäre ich sehr zufrieden.
Noch ist es möglich.
Ja. und das mitzunehmen hier, das ist. Ja, man muss immer dazu. Das ist jetzt immer noch. Es ist nicht vorbei.
Es ist ja eigentlich nie und auch in keinem Job wahrscheinlich und irgendwie auch in keiner Lebensphase, ne? Also selbst als Mensch sollte man ja eigentlich nicht irgendwann jetzt mal sagen, ich bin jetzt einfach fertig, ich lerne jetzt gar nichts mehr dazu und ich weiß jetzt alles und ich kann jetzt alles und lasst mich einfach in Ruhe, ich möchte überhaupt gar keinen Input mehr haben. Weil du gerade diese Trainer angesprochen hast, jetzt klammern wir mal die aus, deren Ansatz du nicht so gut fandest, konzentrieren uns mal auf die, deren Ansatz du gut fandest. Wenn du die jetzt mal anguckst, gibt es etwas, was die alle gemeinsam haben? Weil das sind ja alles so Trainer, die es geschafft haben, lange auf wirklich hohem Niveau zu arbeiten. Da musst du ja was Besonderes haben.
Es ist nicht so, dass jeder das Gleiche hat, nicht jeder die gleiche Qualitäten hat. Aber ich bin froh, dass ich mit sehr vielen gearbeitet habe, ohne jemand rauszuholen, wenn ich sage, das ist der Beste. Nein, es ist so, dass jeder hat etwas anders. Eine hat zum Beispiel ein super taktisches Verhältnis, wie er spielen will, das kann er gut rüberbringen. Der andere ist gut im Umgang mit den Spielern. Und dann hat man noch alle anderen Facetten, was das Trainerfach inhalt. Das Umgang mit Leuten, wann sagst du was, was sagst du? Und manchmal musst du einfach nichts sagen. Wenn was passiert auf dem Platz, das ist das Schwierigste am Trainer sein, dass man in einer Sekunde muss man reagieren. Und das muss richtig sein. Also wenn man in die eine Sekunde eine falsche Entscheidung trifft, dann hat das Einfluss auf den Spieler, auf die Mannschaft und auf dich selbst. Das ist das Schwierigste, dass man jedes Mal mit dem Kopf dabei sein muss. Und ich habe mir auch überlegt, waren Sachen passiert im Training und der Trainer hat gar nichts gesagt. Aber die Mannschaft hat das selber gelöst. Also hat der Trainer hat alles richtig gemacht. Man muss auch wissen, was für eine Mannschaft hast du, was für Charaktere sitzt da drin. Und das ist nicht nur ein taktisches Bereich, was man haben muss. Nein, da kommt viel mehr ist da drin als Trainer. Und das ist auch das Schönste, dass man auch mit so vielen Charakteren, dass man die funktionieren lässt.
Was ich mich gefragt habe, bei diesen ganzen namhaften Trainern, die du so in deiner Karriere hattest, kannst du dich an eine, kommt dir jetzt sofort, eine besondere, bestimmte Kabinenansprache in den Sinn, wenn du so drüber nachdenkst? Irgendwas, was sich auf deine Festplatte gebrannt hat? Weil das ist ja zum Beispiel auch etwas, was haben wir oft gesagt, das ist für uns ja was Mythisches, weil wir sind ja in der Kabine auf dem Level nie dabei. Ja, wir haben bei ein paar Dokus mal einen Eindruck bekommen, wenn Pep Guardiola mal die Kameras da reingelassen hat und so weiter. Aber das ist ja etwas, diese Kabinenansprache, gerade irgendwie Halbzeit oder nach dem Spiel, hat ja noch diesen ganz besonderen Touch, weil ihr seid da wirklich größtenteils unter euch. Und gab es da irgendwas, was dir in den Sinn kommt, wo ein Trainer tatsächlich mal euch so angezündet hat, weil und dann lief es plötzlich in der zweiten Halbzeit oder so?
Ja, das war vielleicht, das hat die Mannschaft mit dem Trainer zusammen gemacht. Das war der WM-Viertelfinale in Südafrika, Holland-Brasilien, wo wir 1-0 im Rückstand waren in der ersten Halbzeit. Und da haben wir eigentlich gegeneinander gesagt, nach 30, 35 Minuten, wir waren sehr schlecht, wir haben keine Chance kreiert. Wir haben zueinander gesagt, wir liegen jetzt 1-0 in Rückstand und wir verteidigen jetzt den 1-0 Rückstand. Also das hört sich komisch an. Mhm. Wir haben einfach zueinander gesagt, wir müssen kein 2-0 kriegen, weil wir schießen kein Tor. Also wenn es 1-0 bleibt, haben wir noch eine Chance. Und wenn man in die Halbzeit reinkommt, dann kann man was ändern oder kann man miteinander reden. Und so war es auch. Und mein Schwiegervater war damals Trainer und da hat die richtigen Wörter benutzt. Und wir haben selber untereinander auch gesagt, hey Jungs, was ist jetzt 45 Minuten in ein Leben? Wir haben noch 45 Minuten, Viertelfinale WM 2010, Südafrika, 45 Minuten. Also, wir reden vielleicht jetzt auch auf 45 Minuten. Das ist so vorbei. Also, warum sind wir eigentlich hier? Und so haben wir miteinander geredet und wir sind rausgegangen. Und natürlich, jetzt ist eine schöne Geschichte.
Weil es funktioniert hat.
Ja, wir gewinnen das Spiel mit 2-1.
Bert von Marwijk, für die Leute, die das jetzt nicht auf dem Schirm haben, damals Trainer. Ja, irgendwann einmal bei so einer Ansprache mit dabei sein. Aber vielleicht ist das genau auch das Richtige, dass das ja unter den Leuten bleibt, weil da dann eben genau diese Atmosphäre nur entstehen kann. Übrigens, hast du auch mal gesagt, dass du, weil du es vorhin schon gesagt hast, wenn du dann den Sport um 18 Uhr samstags geschaut hast, das immer interessant fandest, dass da zum Beispiel Franz Beckenbauer von einem Kameramann gefilmt wurde, ne? Habe ich aufgeschnappt, komplettes Spiel, Kamera auf ihn. Wenn du dich umdrehst, der Mann da hat dich gestern das komplette Spiel gefilmt, das ist Andres.
Nein.
Der hatte die Kamera auf dich. Ja, hätten wir es dir vorher gesagt, hättest du dich vielleicht anders benommen, das wollen wir ja auch nicht. Ich fand aber tatsächlich, dass du sehr kontrolliert warst, also ruhiger als auf dem Platz früher. Kann man das so sagen? Und ist das was du dir antrainieren musstest, was du dir vornimmst, da Ruhe auszustrahlen? Oder bist du tatsächlich an der Seitenlinie anders als früher auf dem Platz?
Ja, aber so bin ich eigentlich immer. Weil das Charakter kann man nicht ändern und man kann auch kein Show spielen. Also so bin ich halt. Ich bin ja halt ruhig. Das sieht man auch jetzt am Spielfeldrand. Aber wenn was passiert, kann ich auch gleich reagieren. Manchmal habe ich mich auch nach dem Spiel, denke ich dann manchmal, das war vielleicht zu aggressiv. Oder warum hast du das gemacht? Weil dein Schiri ändert es eh nicht mehr. Aber das ist halt, was man im Charakter hat. Ansonsten versuche ich so ruhig wie möglich das Spiel zu analysieren und nachzudenken, wo kann ich jetzt was ändern? Oder den Gegner hat jetzt 2-3 Mal gewechselt, was machen die? Kommen Stürmer dabei, holt ein Mittelfeldspieler weg? Wo kommen jetzt die Räume, was muss ich zu den Spielern sagen? Da denkt man drüber nach. Und wenn da was passiert, wo man denkt, hey, zum Beispiel bei Gila Fugui, der kommt rein, eine gelbe Karte kriegt er gleich beim ersten Zweikampf. Wo ich dachte, Josh kommt von hier, sag mal, nach vorne und den Spieler von Leipzig kommt von anderer Seite von vorne, aber der Ball geht dahin, wo Josh den Ball hinspielt. Mhm. Also dann hat er den Ball berührt. Und dann kriegt er eine gelbe Karte und dann bin ich ganz schnell, glaube ich, zum vierten Fischer gegangen. Ich glaube, das geht doch nicht. Du siehst es selber auch. Er berührt den Ball und der Ball geht dahin. Vielleicht macht er einen Foul, aber es ist überhaupt keine gelbe Karte. Ich kann es nicht mehr ändern, aber trotzdem sage ich es ihm. Das kann man eigentlich nicht mehr stoppen.
Muss auch mal raus, ne?
Ja, weiß ich, aber manchmal ist es aggressiv und das sieht auch doof aus.
Ja, also Emotionen gehören ja dazu. Zum Beispiel nach Abpfiff, das hat anderes wahrscheinlich auch noch aufgenommen, da waren dann ja auch die Emotionen da und entsprechend die ganze Sache zu dosieren, ist ja sicherlich auch Teil dieses ganzen Coaching-Plans. Ich kenne zum Beispiel von Pep Guardiola, ich weiß, dass als er noch Arteta als Co-Trainer hatte, dass der Arteta sowas wie sein Schimpfhund war. Also er hat am Spielfeldrand, hat am Spielfeldrand gestanden, geschaut und dann hat er sich immer umgedreht und hat 3 Minuten auf den eingebrüllt. Und ich hatte immer fast das Gefühl, vielleicht ist das sogar Teil der ganzen Strategie, weil er will das nicht die ganze Zeit aufs Spielfeld brüllen, was er da sieht und was ihn vielleicht gerade stört. Aber der Arteta war da, mit dem konnte er sich dann austauschen. Dann ist er wieder zurück zum Spielfeld gegangen und war wieder relativ ruhig.
Hast du auch so einen Schimpfhund? Michael Fronzek oder Kevin Hofland? Sind die deine Schimpfhunde?
Sollten wir die mal fragen, wie deren Leben so ist?
Ja, genau. Vielleicht frag die mal. Nein, aber nochmal, also ich versuche das so gut wie möglich zu analysieren und dann kommen die eben schon wieder raus und dann muss man auch gleich wieder runter. Weil gestern kam Schiri zu mir und auch zurecht, muss ich sagen.
Ja, genau, aber dann habt ihr es ja auch gut geregelt, was auch immer da für Worte gefallen sind. Also ja. Ich hab gesehen, dann war da zumindest Kopfnicken da. Wir haben übrigens vorhin Maximilian Philipp gefragt, was er denn so denkt, weil wir ihm erzählt haben, dass wir gleich noch mit dir sprechen, wie dieses Gespräch so wird, worauf sich dann unsere Hörer freuen können. Er hat gesagt, ich glaube, viele Hörer werden überrascht sein, dass der Coach anders ist, als die Leute vielleicht denken. Kannst du dir vorstellen, was er damit gemeint hat?
Ich denke schon, dass ich eigentlich nicht schnell böse wäre oder gar nicht. Nur, wenn sie keine 100% geben für den Verein, dann wäre ich böse. Ansonsten versuche ich die Mannschaft zu helfen, fußballerisch und auch außerhalb des Platzes. Und das ist das Wichtigste, dass ich da bin für die Jungs. Dass es nicht so ist, dass ich ein Trainer bin, der über Schreien und so weiter Respekt haben will. Nein, im Gegenteil. Es muss zusammengehen, weil wir sind eine Mannschaft. Ich weiß nicht ganz genau, was er gesagt hat.
Ja, also er hat tatsächlich auch gesagt, dass man wahrscheinlich... Man denkt vielleicht beim Fußballer Marc van Bommel, der war aggressive Leader, aber er kann eben auch sehr ruhig sein. Und das ist ja vorhin auch einmal gesagt, man freut sich auch jetzt für das komplette Team, nicht nur für die Mannschaft, sondern sogar auch für die Leute darum, wenn es dann einen Sieg gibt. Das ist dann vielleicht sogar nochmal das Besondere als Trainer. Aber das sind wahrscheinlich Worte, die würde man jetzt nicht sofort mit dir verbinden, wenn man dich von deiner Spielerkarriere
kennt. Weil wir glauben ja alle, dass wir dich kennen. Also ich habe dich als Fan wahrgenommen. Oder ich habe vorhin auf der Herfahrt habe ich meinem Papa erzählt, dass wir heute mit dir Podcast machen. Ich soll dich lieb von ihm grüßen. Und der ist riesen Bayern-Fan. Ja? Und wir glauben ja alle, wir kennen Marc van Bommel, weil wir den ja jahrelang in der Bundesliga gesehen haben. Aber wir haben ja eigentlich nur deine Seite auf dem Platz gesehen und wenn du manchmal ein Interview gegeben hast. Eigentlich kennen wir ja den Menschen Marc van Bommel ehrlicherweise als Fußballfan nicht. Ich glaube, so in die Richtung ging es bei ihm auch.
Ja, dann frage ich mich, ob die Spieler dich auch erstmal kennenlernen müssen. Hast du da manchmal selber das Gefühl, die haben jetzt vielleicht was ganz anderes erwartet? Leute, ich kann sehr nett sein, ich kann vor allen Dingen auch harmlos sein. Ich meine, in Interviews hat man ja schon immer gemerkt, da du hast eine ganz andere Seite. Aber ich bin natürlich nicht in der Kabine zu euch der Aggressive, der ich vielleicht früher für die Bayern im Mittelfeld gewesen bin.
Nein, der Spieler ist es auch anders. Und genau, dann sieht man nur den Spieler und dass man 90 Minuten beschäftigt und läuft man rum und grätscht und redet mit den Schiris. Und das hat man sich auch wieder in die Interviews mit den Schiris bestätigt. Dass wir nicht nur schimpfen oder was auch immer. Nein, selten. Das war immer über Fußball, über das Wetter. Oder das war kein Fall. Ja doch, nein, aber keine gelbe Karte oder... Ich habe auch mal mit dem Schiri gesprochen, wo hast du die Kartoffeln gekauft zum Beispiel? Er hat nur rumgelabert und das ist auch das Schönste, dass man dann mit Leuten, so wie gestern, wenn Schiri kommt zu die Seitenlinie und sagt, Marc, mach mal ruhig jetzt, weil das geht nicht, hast du aufgeregt, mach mal ruhig. Und dann weiß ich, das ist auch Respekt, wenn er zu mir kommt und sagt, jetzt letztes Mal. Nein, auf die Art und Weise, wie man miteinander redet. Das ist, und so rede ich auch mit meinen Spielern.
Wie lange brauchst du eigentlich nach Spielen, um dann runterzukommen, dass die Emotionen dann wieder runtergehen? Also wird sich wahrscheinlich auch unterscheiden nach so einem Spiel wie dem Pokalspiel, wenn du dann danach mitbekommst, nein, Wechselfehler, jetzt kann es sein, dass wir vielleicht doch noch ausscheiden. Kannst du dann gar nicht schlafen nachts oder kriegst du es hin, irgendwann den Schalter umzulegen und tatsächlich auch den Schalter, Licht aus, schlafen?
Nein, das war schwierig. Das war schwierig, weil ich es auch nicht gesehen habe, gespürt habe, wusste, dass wir da sechsmal nicht wechseln dürften. Und wir haben es auch nochmal nachgefragt. Dus ich habe mich da gar nicht drüber, ich habe mich gewundert eigentlich.
Ja.
Wieso?
Hattest du dir gar keine Gedanken gemacht?
Nein. Wir haben das Spiel gewonnen in die Verlängerung. Wir haben super eingewechselt, weil Josef schießt den Unentschieden oder den Ausgleich. Sepp kommt rein, köpft den Ball vor und Baut köpft ihm rein. Wir haben einfach super, super gemacht. Jannik gibt die Vorlage auf Riedle Baku beim dritten Tor. Also super eingewechselt. Und im Nachhinein hört man, dass das nicht darf. Und dann wundert man sich. Ja, wir haben doch nachgefragt.
Wann kam eigentlich die erste Nachricht? Wann habt ihr davon gehört?
Schon ganz schnell nach dem Spiel. Aber gut, das muss man auch schnell vergessen wieder. Aber ich habe da schon nicht gut drüber geschlafen. Und das muss man auch ganz schnell wieder abhaken. Das habe ich als Spieler auch gehabt. Ein Tag nach dem Spiel muss man das auch wieder vergessen. Genauso wie das Spiel von gestern von Leipzig. Jetzt kann man was länger genießen, weil wir spielen Mittwoch ein Freundschaftsspiel. Und die Woche danach, Samstag, in Fürth. Und dann geht es wieder los. Aber eigentlich muss man 12, 24 Stunden genießen. Und dann gleich wieder weiter. Weil nach einer Niederlage muss man auch gleich wieder weiter. Und das ist jedes Mal so. Das neue Spiel muss wieder vorbereitet werden mit unserem Analyst, der beim Spiel war. Wie spielen die neue Nachbesprechung von der Spiel von gestern zum Beispiel heute abschließen. Jetzt ist es wieder Greuther Fürth. Und so geht das ständig. Und man kann das auch fast nicht genießen. Und das ist auch wieder das Schönste. Genießen, wenn du gewinnst, geht fast nicht lange. Und traurig sein, wenn man verliert, geht fast nicht lange. Also das, so muss man jedes Mal weitergehen. Und nach dem Spiel ist das Schönste, dass man sich zurückzieht. Und man kommt in die Kabine, jeder lacht und klatscht sich ab. Die Zeugwart, Physios, die sind so gut mit den Spielern. Das ist das Schönste.
Diesen ganzen Umgang mit sowohl positiven als auch negativen Sachen, das klang jetzt wieder so, als hättest du da einen naturgegebenen Vorteil, weil du ein Ex-Spieler auf einem Top-Level gewesen bist, der einfach das seine ganze Spielerkarriere über schon hatte und damit schon mal umgehen musste, zwar in einer anderen Rolle als Spieler, aber halt, du hattest das schon mal. Es gibt ja diese zwei Lager, die einen sagen, ja, wenn du auf ein bestimmtes Level als Trainer hoch willst, dann musst du auch hoch gespielt haben und musst das mal gespürt haben und so weiter. Dann gibt's aber die Jürgen Klopps und Thomas Tuchels und Julian Nagelsmanns, die so ein bisschen die Gegenthese sind. Wie siehst du das? Ist das ein klarer Vorteil für dich, dass du das so alles schon mal gespürt hast, nur eben als Spieler?
Ich denke, dass es für mich ein Vorteil ist, aber es ist nicht so, dass das muss. Schau mal, man hat genügend Vorbilder, die nicht auf so einem hohen Niveau gespielt haben, aber die trotzdem sehr gute Trainer sind. Aber das habe ich vorher auch gesagt, es ist nicht nur, dass man taktisch und fußballerisch gut sein muss, na, da kommt viel mehr hört dazu, um ein guter Trainer zu sein. Aber ich finde es ein Vorteil, dass ich selber auf dem Niveau gespielt habe, wo wir jetzt spielen. Weil jetzt weiß ich, und lass ich es anders erzählen, die Spieler spüren, dass sie wissen, dass ich weiß, wie die Spieler sich fühlen. Kapiert ihr das noch?
Ja, ja.
Und das sieht man auch im Training. Oder wenn man jemanden nicht spielen lässt, dann geht man vorbei und sagt, und? Der Trainer ist nicht gut, ne? Dann sage ich, nein, ist ja, ist doch, aber du spielst nicht. Da spüren die Spieler, ja, der Trainer hat recht, aber ich spiele nicht. Aber er spürt und sieht die Enttäuschung bei mir. Und auch wie man mit Jungs redet oder im Spiel läuft nicht. Es läuft einfach nicht. Und da sehe ich, dass es nicht keine Bereitschaft da ist, aber es läuft nicht. Und dann sage ich, ja, du willst schon jetzt raus, verlierst einen Zweikampf oder du kommst zu spät. Das sind manchmal Momente im Spiel, dann geht es auch nicht. Und dann waren deine Beine schwer. Ja, stimmt, ich war überall zu spät. Das erkennt man, weil man es selber erlebt hat.
Was die Jungs, also zumindest viele, noch nicht erlebt haben, da müssen wir natürlich zum Abschluss noch drüber reden, ist Champions League. Auch da hast du Erfahrung voraus. Jetzt sind die Gruppen ausgelost worden. Wie schätzt du es grundsätzlich ein und was glaubst du, was kannst du da auch an Erfahrung weitergeben? Denn es wäre natürlich nur gut, wenn sie da nicht alle komplett aufgeregt reingehen in diese Spiele, denn man will ja weiterkommen.
Champions League ist was Besonderes. Sicherlich, wenn man die Hymne hört und wenn man zu die Auslösung guckt, da war ja schwerere Gruppe. So ehrlich muss man sein. Diese Gruppe, da haben wir Möglichkeiten, da hat man Chancen, aber so denken all die drei Mannschaften auch. Also Sevilla denkt so, Salzburg denkt so und Lille denkt auch so. Und so denken wir auch. Also das ist das, vielleicht das Gefährliche an dieser Gruppe. Jeder kann jeden schlagen. Der kann ja jeden schlagen, das weiß ich auch. Aber das ist eine ausgeglichene Gruppe, wo alles passieren kann. Und die Jungs vorbereiten auf Champions League ist eigentlich genauso wie auf Bundesliga oder Pokal oder was auch immer, dass man sich vorbereitet auf den Gegner, was passieren kann. Nur, man hat noch viel mehr Medienaufmerksamkeit. Jeder will Champions League spielen, da kommt natürlich mehr Druck dabei. Aber alle anderen ist an mir, dass ich die Jungs so vorbereite, dass sie nicht nervös im Spiel gehen.
Und es gibt noch ein paar Tricks. Erling Haaland zum Beispiel hört immer die Champions League-Hymne im Auto, wenn er zum Training fährt. Weiß ich nicht, vielleicht kann man das den Spielern
machen. Okay, der ist einfach verrückt.
Aber gut, der ist eben auch besonders.
Marc, allerletztes Thema, weil wir es vorhin mit Maximilian Philipp auch kurz hatten. Es eilte dir schon der Ruf voraus, da warst du noch gar nicht hier in Wolfsburg, da wusste man nur, du wirst der Trainer. Das ist ein Trainer, der ist besonders kreativ, wenn es um die Trainingsgestaltung geht. Trainingsform, Übungen und so weiter und so fort. Ich habe mich gefragt, woher kommt das, dass du offensichtlich so viel Spaß daran hast, dir Training auszutüfteln, die man, also Maximilian hat selber gesagt, wo er einfach die Übung so noch nie gesehen hat.
Das ist schön, dass er das sagt, weil das ist auch abwechslungsreich. Nicht, dass man jede Woche weiß, hey, am Dienstag machen wir das, das und das, am Donnerstag machen wir das, das und das. Nein, es ist auch Vorbereitung auf den Gegner, dass die Jungs das gar nicht spüren, dass wir zum Beispiel gegen ein 4-4-2 spielen, dass wir irgendwo Möglichkeiten haben, um durchzuspielen. Und die Übung ist dann eine kleinere Übung, um das zu lernen. Also das ist schon unbewusst im Kopf kriegen. Alles andere habe ich aus meiner eigenen Karriere mitgenommen. Wie kriege ich es jetzt hin, dass meine Innenverteidiger zum Beispiel nach vorne verteidigen und dass meine Mittelfeldspieler nicht 1-gegen-1 spielen, also Raumdeckung haben. Oder wie ein Stürmer den Ball kriegt mit einem Kurzballspiel oder einem langen Ball oder was auch immer. Und so habe ich mich da Übungen ausgedacht, wo alles da zurückkommt. Und das war mein Vorteil, dass ich in die U19 angefangen habe und da habe ich die Übungen eigentlich geübt. Also das war eigentlich mein Praktikum. Stimmt die Übung, stimmen die Abstände, muss ich es vielleicht kleiner machen oder größer, mit 2 Kontakte spielen oder 3 oder frei, spiele ich mit einem neutralen Spieler dabei oder spiele ich mit einer Abseitslinie, dass man jedes Mal, aber die Regeln sind natürlich wichtig, um das Spiel zu schneller zu machen oder Spielverlagerung, Seitenwechsel, mag ich das Spiel breit, spiele ich mit mehreren Toren und so habe ich immer drüber nachgedacht und jetzt immer noch, dass man denkt, ja, vielleicht diese Übung ist nicht so gut oder wir haben jetzt 16 Spieler und die Übung ist eigentlich perfekt für 18. Wie mag ich, dass es funktioniert, auch wenn wir mit 16 Spielern sind?
Also wir würden uns notfalls dann zur Verfügung stellen, wenn du mal 18 brauchst. Ja, kann ich jetzt abschließend sagen.
Also, wir aber dann mache ich lieber vorbei. Die Übung mit 60.
Und du hast dann aber quasi, ganz praktisch, du hast dann ein weißes Blatt Papier vor dir und überlegst dir, ich möchte jetzt das und das simulieren. Und dann fängst du an, darauf rumzuzeichnen. Und, ja?
Ja. Ja, ich schreibe noch. Ich bin nicht ein bisschen alte Schule. Mhm. Und wenn es nicht gut ist, geht ein Zettel weg und kommt wieder ein neues.
Okay.
Also wir haben es nicht zum Training geschafft, das ist okay, aber wir haben eine schöne 100. Folge gehabt mit dir. Marc, ganz, ganz lieben Dank für deine Super. Zeit. Zur 200. kommen wir gerne wieder.
Ja, da abgesprungen. Ich bin gespannt. Zeig dir die Bilder auch von während dem Spiel?
Na klar. Willst du sie vorher nochmal sehen?
Ja, ich bin mal sehr gespannt.
Möchtest du 90 Minuten Marc van Bommel sehen?
Also wirklich 90 Minuten? Fast.
Ich habe natürlich dich beobachtet, dann saß du, dann bist du aufgestanden, dann gab es die Situation, am Ende war es natürlich noch ein bisschen actionreicher. Dann habe ich gesehen, mit Bayer Lorz hast du ein bisschen angelegt, als du in den Ball zufällig reinkam, 2 Bälle im Spiel waren, das habe ich alles aufgenommen.
Ja, genau.
Wir lassen euch das gerne zukommen.
Ich bin mal richtig gespannt. Das sage ich das auch meine Kinder. Die sagen immer, ja, du bist immer mit dem Fito Official und so weiter. Jetzt kann ich mal bestätigen oder nicht.
Das ist unser Jubiläumsgeschenk.
Genau. Für alle, die das jetzt gerade nur hören im Podcast, wir zeigen das natürlich auch auf unserer Seite, auf The Zone. Da könnt ihr Marc van Bommel in Action sehen oder vielleicht auch mal ganz ruhig. Lasst euch überraschen. Also nochmal lieben Dank.
Vielen Dank für deine Peter, Zeit. Gerne.
Sehr, sehr schön.
Zeit und Ortswechsel. Nicht viel Zeit, aber naja, verhältnismäßig, wenn man es laufen hätte müssen. Relativ viel Ortswechsel.
Du hast dich gerade beschwert, dass der Weg von Wolfsburg zu meinem kleinen Heimatpopeldorf dann doch so weit ist.
Ich hatte ihn einfach nur anders in Erinnerung. Denn, liebe Hörer, wir sitzen hier mal wieder in der Wiege des Alex S. Ja. Hier bist du quasi zu dem geworden, was du jetzt bist, was nicht viel ist, aber immerhin ein bisschen was.
Das ist der Ort, der mich groß gemacht hat, aber menschlich natürlich auch klein gehalten hat.
Genau, also, das physisch ist einfach groß. Genau. Ja. Wir haben hier schon mal irgendeine Folge aufgenommen, da saßen wir genau in diesem Sofa hier und für die 100. Folge ist es irgendwie auch ganz geschmeidig, dass wir jetzt hier gerade einfach in diesem Sofa, was so ein bisschen auch Duftnote Alex Schlüter beinhaltet, dass wir hier jetzt gemütlich noch den Rest des Spieltags besprechen wollen, uns noch ein bisschen selber zelebrieren. Das machen wir jede Woche. Diese Woche haben wir ausnahmsweise auch tatsächlich mal einen Anlass. Und, aber ich würde sagen, wir machen jetzt, wo wir einmal im Flow sind, wir haben gerade so viel, was Marc van Bommel da so alles erzählt hat, da hätten wir wahrscheinlich auch noch 10 Stunden weiterreden können.
Ich freue mich tatsächlich, den regelmäßig in der Champions League zu treffen.
Ja, glaube ich.
Ich glaube, es ist jetzt auch nicht great, dass wir uns jetzt dann auch gesehen haben, und ich glaube, da warten noch ein paar schöne Interviews auf uns in den nächsten Wochen. Ja, haben wir so viel Champions League wie noch nie und wie kein anderer Sender. Verdammt nochmal, in der kommenden Saison.
Warum bist du denn da so aggressiv?
Weiß ich auch nicht, weil ich keine Ahnung, das hat dieser Ort irgendwie so mit sich. Der bringt einfach Aggressivität aus den Leuten raus. Immer noch übrigens kurz der Hinweis, weil du gerade nochmal über Marc van Bommel gesprochen hast. Also wir sagen euch dann natürlich Bescheid, wenn das Ganze auch mit Bewegtbild zu sehen ist auf The Zone.
Genau, das ist unser kleines Goodie.
In den nächsten Tagen basteln, ja.
Genau, zum 100. zum Jubiläum könnt ihr euch tatsächlich auch das Gespräch im Videoformat angucken. Checkt einfach unsere Social-Media-Kanäle, Twitter, Instagram. Da weisen wir euch drauf hin.
Und Andres haut natürlich dann auch nochmal die Bilder der Beobachtung von gestern vom Spiel gegen Leipzig mit rein. Ist ja ganz klar. Übrigens, während wir gesprochen haben, waren die Wolfsburger dann auch sehr, sehr fleißig und haben durchaus überraschend Luke Bacchio von Berlin ausgeliehen. Das Transferfenster schließt morgen. Da wird dann wahrscheinlich nochmal ein bisschen mehr passieren. Aber ein paar haben wir jetzt schon erlebt in unserem noch jungen Leben. Das ist ein besonderes Transferfenster. Klar, angeführt von Messi und Ronaldo, aber auch in der Bundesliga. Also Luke Bacchio geht zu Wolfsburg. Das hatte als Leihgeschäft übrigens so, glaube ich, niemand auf dem Schirm. Sonst hätten wir ja den Marc auch drauf angesprochen. Dann scheint Dortmund noch richtig was vorzuhaben.
Callum Hudson-Odoi.
Ja, und Pongracic von Wolfsburg als Laie in der Innenverteidigung. Das konnte ich am Freitagabend zumindest erahnen. Vielleicht fangen wir mit dem Spiel mal an, denn ich war ja in Dortmund. Die Dortmunder mit großen Verletzungssorgen. Marco Rose war so richtig genervt. Das hast du richtig gemerkt, dass dann jetzt auch noch ein Emre Can mit Muskelverletzung ausgefallen ist vor der Partie gegen Hoffenheim. Konntet ihr bei uns ja sehen. Und nach dem Spiel habe ich dann gesagt, okay, so wie der gesprochen hat, wird es auf jeden Fall in der Defensive noch mindestens einen Transfer geben. Das scheint jetzt Pongracic zu sein. Finde ich nicht schlecht, weil Wolfsburg hat ihn über, muss man sagen. Mit Borneau haben sie da ja eine Verpflichtung, die sogar eher als Luxusverpflichtung zu bezeichnen ist. Im Moment auf der Bank hinter Lacroix und Brooks. Und entsprechend ist Pongracic nur vierter Innenverteidiger. Jetzt bei Dortmund kann er direkt helfen. Also ich glaube, das ist nicht unclever, aber wie gesagt, es war auch abzusehen, weil Rose gerade durch die vielen Verletzungen, Mats Hummels und Co. da richtig genervt gewesen ist.
Ihr habt da ein schönes Spiel erlebt.
Das stimmt,
mit zwei der fantastischsten Youngster, die wir in der Liga haben, Bellingham und Reyna. Musiala dann bei den Bayern, können wir noch kurz drüber sprechen, aber ich finde das immer wieder, ich wiederhole mich da jede Woche auch gerne, die sind alle so jung und die sind trotzdem so gut und so unbeeindruckt von dieser Bühne, auf der sie Woche für Woche unterwegs sind. Das finde ich einfach so krass.
Ich habe ja über Dortmund vor einigen Tagen schon sehr, sehr klar gesagt, dass ich der Meinung bin, dass sie, obwohl Sancho weggegangen ist, für den sie immer dann auch viel kassiert haben, eine bessere Mannschaft sind als in der vergangenen Saison. Das hat The Zone auch jetzt nochmal als Zitat rausgehauen, gab dann
durchaus auch Gesprächsstoff unter diesem Zitat.
Also du möchtest sagen, es wurde mal wieder draufgehauen.
Es gab Leute, die haben mich unterstützt, aber es gab eben auch Leute, die haben gesagt, so ein Quatsch, Sancho so wichtig für die Abwehr und ansonsten haben sie ja nicht viel geholt. Ich möchte es nochmal erklären.
Für die Abwehr?
Abgang Sancho und ansonsten haben sie nicht geholt. Okay. Kobel im Tor darf man nicht vergessen. Ist offensichtlich, so wie er im Moment hält, definitiv auch nochmal ein Upgrade.
Steht hier bei mir übrigens wortgenau. Kobel, klares Upgrade. Ja,
steht da tatsächlich. Und dann, klar, man muss schauen, ob Marlon wirklich auf die Kategorie Sancho kommen kann. Aber ich hatte ja hauptsächlich damit begründet, dass diese jungen Leute jetzt automatisch den nächsten Schritt machen werden. Und das war auch am Freitag wieder zu beobachten. Bellingham, Torschütze, Haaland, natürlich Torschütze. Ich bin übrigens bei der These, bevor wir dann noch ein bisschen mehr über das Spiel reden, Borussia Dortmund hat nicht nur Talente, sondern sie haben aktuell in der gesamten Bundesliga die zwei größten Talente mit Haaland und Bellingham. Selbst der FC Bayern, Leipzig und Co., sorry, kann da nicht mithalten.
Nicht mal Musiala?
Die beiden größten Talente sind für mich bei Dortmund zu finden. Danach kommt Musiala, den halte ich natürlich jetzt auch auf der Liste.
Ja. Okay, ja gut.
Könnt ihr auch wieder gerne draufhauen,
ist,
wenn
ist,
ihr wollt.
Weißt du, was das ist? Das ist was für so eine Social-Media-Grafik, wo man da in den Kommentaren unten drunter mal richtig schön kräftig drüber diskutieren kann.
Ja, aber dann soll bitte DAZN dieses Mal sagen, sie haben die beiden größten Talente mit Haaland und Bellingham und dann kommt noch so ein kleines Ding von Benny, nicht mal Musiala? Na, vielleicht. So, dann hauen ein paar weniger drauf. Aber es war spannend, es war tatsächlich ein richtig schöner Fußballabend.
3-2, ja. 5 Tore, Hoffenheim sehr spielfreudig, was ich gesehen habe.
Alles zweite Halbzeit,
ja.
Da war dann eine ganze Menge los. Ich habe mit Sebastian Hoeneß sprechen können, der macht auch einen sehr, sehr guten Eindruck. Also manchmal braucht es ja, dass man mal ein intensiveres Gespräch mit dem Trainer hat, um dann sagen zu können, hui, den habe ich vielleicht auch ein bisschen unterschätzt. Der hat sich Gedanken gemacht, der hat nach dem Spiel auch sehr ehrliche Worte gefunden, nämlich zum Beispiel, dass er von diesem Spiel selber begeistert gewesen ist. Das war definitiv auch Werbung für den Fußball.
Muss man erstmal sagen, wenn man dann in allerletzter Sekunde noch so einen Nackenschlag kriegt.
Ne? Ganz genau, du machst halt spät den Ausgleich. Sie haben ja zweimal zurückgelegen, sind also zweimal zurückgekommen, aber kassieren dann durch diesen Willenstreffer von Haaland doch noch das 2-3 und stellst dich ans Mikrofon und sagst, ja, insgesamt war das, glaube ich, geil für den Fußball, was heute passiert ist. Also, Chapeau.
Eigentlich denkt man, das geht 2-2 aus. Mo Dahoud pennt bei diesem Gegentor von Dabur, geht irgendwie mit raus und hat den im Rücken gar nicht mehr so richtig auf der Kappe. Und dann kommt der Haaland und wuchtet den da rein, wie Baumann da übrigens, muss man an dieser Stelle auch mal sagen, wie er zweimal erstmal noch hält.
Ja.
Das ist ja wirklich, im Grunde genommen, du schlägst zweimal am geilsten Eisbecher, den du dir vorstellen kannst, und dann fällt er dir vom Tisch. So ungefähr war diese, ist ein schwieriges Bild, ist mir in dem Moment, als ich es gesagt habe.
Mach irgendwas mit Cocktail, mach irgendwas mit Cocktail.
Ja, ich sollte lieber beim Alkohol bleiben, da bin ich einfach besser drin. Und also wirklich zweimal überragend gehalten von ihm. Und dann kommt Haaland und macht den Spielverderber. Und These von mir, er und Thomas Müller haben die komischsten Torjubel der gesamten Liga. Die sehen immer so ein bisschen unkoordiniert aus, also auch wie Haaland da dann voller Euphorie und Emotion da mit den Armen breit wegläuft. Bei Müller ist das auch immer so. Müller macht als erstes immer den Zeigefinger nach oben und das sieht auch immer so ein bisschen ungelenk aus.
Müller hat so ein 60er, 70er Jahre Jubel, was ich aber schon wieder geil finde. Haaland weiß noch nicht so richtig, was er da eigentlich dann tut, aber er bekommt ja Woche für Woche Gelegenheit, um dran zu arbeiten. Also das ist durchaus noch ein Entwicklungsschritt, den zum Beispiel Cristiano Ronaldo ihm voraus hat.
Man sieht einfach an dem Torjubel, genau wie an seiner Spielweise, dass Erling Haaland irgendwann in Norwegen mal in so einen Topf gefallen sein muss als kleiner Junge, wo irgendein richtig starkes norwegisches Gebräu drin war.
Ja, da hat er definitiv noch Luft nach oben, wobei man ja sagen muss, es ist besser so rum als andersrum. Also er hat enorme Qualitäten, Tore zu schießen, und es ist vielleicht weniger sein Talent, sie dann zu bejubeln. Ich war ein unglaublich guter Jubler, aber wenn du das erste Talent nicht so hast, dann kommst du selten dazu, das zweite Talent auszuspielen. Ja. Ich war ein fantastischer Jubler.
Vorschlag von mir.
Die Eckfahnen dieser Region hier haben nie gehört, kann ich dir sagen.
Da haben wir am Wochenende.
Ich habe schon an jeder Eckfahne hier Limbo getanzt.
Das kannst
Tango.
Kannst du aber heutzutage nicht mehr machen, wegen VAR. Die Eckfahnenjubler sind weg. Ist das mal aufgefallen? Haben wir am Wochenende drüber diskutiert, weil du machst dich ja komplett zum Horst, wenn du da raus zur Eckfahne marschierst und an der da rumtanzt.
Ja, ja, ach so, jetzt habe ich verstanden. Ich dachte, weil der VAR dich dann beobachtet. Nein, du meinst, weil es kann ja immer noch zurückgenommen werden.
Genau, ne? Aber trotzdem mein Vorschlag für Erling Haaland, weil es auch optisch passen würde. Es gab mal einen Spieler in der Liga, der hat einen Torjubel gehabt, der würde perfekt zu Haaland passen, und der spielt vor allem nicht mehr in der Liga, der spielt nämlich nur noch bei der TuS Dassendorf.
Jetzt bin ich gespannt.
Martin Harnik hatte den Torjubel, also den Tor mit TH, den Tor-Torjubel, Tor von Avengers,
okay,
der Donnergott.
Ja.
Und den soll doch einfach
Erling Haaland, der sowieso wie eine junge Version von Chris Hemsworth in Tor aussieht, soll den noch einfach nehmen. Dann ehrt er noch ein bisschen Martin Hanig. Ich weiß gar nicht, ob er den kennt. Das war ja auch schon bei uns im Podcast, Martin Hanig. Ich weiß gar nicht, ob Erling Haaland weiß, wer Martin Hanig ist. Es wäre doch irgendwie geil, wenn man auch den Torjubel wie so ein Erbe weiterverreicht.
Oh, ja.
Und dann hat jetzt quasi der Haaland in den nächsten Wochen macht den Tor.
Stimmt, könnte das ein Transfer sein. Hanig verkauft kurz vor Dienstagabend dann noch sein Torjubel an Borussia Dortmund.
Oder jetzt kommt bald vielleicht, keine Ahnung, vielleicht kommt irgendjemand mal wieder in die Liga, ein großgewachsener, glatzköpfiger Stürmer. Und der hat einfach sich von Carsten Janker den Ringkuss organisiert. Also wir müssen mal wieder ein bisschen in dieses Torjubel-Game rein.
Ja,
da müssen wir aufmischen.
Ja, also so ein paar sind tatsächlich auch in Vergessenheit geraten. Also eine Zeit lang war diese Wiege als Zeichen, das finde ich übrigens eine interessante Wandlung im Laufe unserer Fußballfanzeit, also dieses Kindwiegen, ne? Ihr wisst schon, die beiden Arme, die Handflächen untereinander legen und dann von links nach rechts pendeln, das haben die Bayern dann zelebriert, die konnten sie auch häufig genug machen, also nicht, weil sie besonders viele Kinder gezeugt haben, aber sie halt besonders viele Gelegenheiten hatten, Torjubel zu machen. Und dann ist das weg gewesen. Warum? Weil sich die Spieler, die zeigen wollten, dass sie Nachwuchs bekommen mit der Lebensgefährtin, also im besten Fall der Lebensgefährtin, den Ball einfach unter das Trikot gepackt haben. Und dann war das Zeichen dafür. Dadurch ist der Wiegejubel komplett weggefallen.
Ja. Genau. Ja gut, kleiner Exkurs in die Jubelarie. Es gab auf jeden Fall fünfmal was zu bejubeln, dreimal für den BVB, der gewinnt. Da hast du wirklich ein schönes Spiel vor Ort gehabt. Die Bayern gewinnen auch ein 5-Tore-Spiel, aber da haben sie alle 5 Tore selber geschossen. Gegen Hertha BSC 5-0. Wir haben vergangene Woche mit Steffen Rohr schon darüber diskutiert, was da so im Argen liegt. Jetzt gibt es noch ganz komische Aussagen von Paul Dardai nach dem Spiel, der irgendwie immer mehr anfing, in der dritten Person von sich zu reden. Mhm. Und halt irgendwie, der Paul ist ein kleiner Trainer und vielleicht will die Hertha lieber einen großen Trainer. Und dann hat Arne Friedrich bei Social Media gesagt, sowas darf und wird nicht mehr passieren. Dann ist ihm Lars Windhorst bei Twitter da noch beigesprungen und irgendwie ganz komische Gemengelage gerade bei der Hertha. Unterm Strich steht, dass die Hertha ganz mies in die Saison gestartet ist. Im Pokal wären sie ja gegen Meppen auch noch fast noch rausgeflogen. Also, und klar, du kannst natürlich gegen die Bayern auch mal 5 Stück kassieren. Das ist vielen Teams so gegangen. Aber bei der Hertha ist es jetzt zur Unzeit, weil jetzt ist wirklich nach 3 Spieltagen schon richtig, richtig Druck drauf. Und irgendwie auch schon schlechte Stimmung. Und jetzt ist Lücke Bakio noch weg.
Genau.
Und Jovetic muss irgendwie früh runter. Also,
aber da wird auch noch irgendwas passieren. Ne? Ich habe gestern mit Jonas Hummels, der mit mir beim Spiel Union gegen Gladbach, reden wir natürlich gleich noch drüber gewesen, ist das Spielchen gespielt, wer ist seiner Meinung nach bislang in dieser Transferperiode der Gewinner, der Verlierer, und er hat als so ganz besonderen Move tatsächlich den BVB rausgehoben, weil die eben so viele Einnahmen gehabt haben durch Sancho und es dann relativ günstig ersetzen konnten. Er sagt eben, ersetzen konnten. Also er hat das so als Sonderpreis auserkoren. Er hatte als Gewinner den VfL Wolfsburg und das war auch noch vor der Leihe von Lücke Bacchio. Da muss ich ihn gleich nochmal updaten, aber er hat gesagt, das ist eine Mannschaft, die hatte wenige Baustellen, weil sie ja schon erfolgreich gespielt hat, aber so gezielt gut die Baustellen zu besetzen, fand er sehr, sehr stark. Der Verlierer Hertha BSC. Und das war auch vor dem Lücke-Bakio-Transfer. Das heißt also, die haben jetzt sogar nochmal einen verloren. Ich bin gespannt, sie werden zu 100% noch den holen. Es gibt ja das Gerücht innerhalb von Berlin, dass Marvin Friedrich offensichtlich ein Angebot hat. Hm. Aber das kannst du doch nicht bringen, oder? Von Union?
Es gab schon andere. Also Luis Figo ist auch schon von Barcelona zu Real gewechselt.
Ja, gut,
ist ihm da nicht irgendwann so ein Schweinekopf entgegengeflogen? War das nicht die Geschichte? Oder verwechsel ich das gerade?
Ich weiß nicht, was sie in Berlin von der alten Försterei so runterwerfen, aber
ja, natürlich. Also
Sauschwarte wahrscheinlich. Du weißt, wir sitzen hier gerade in einer alten Försterei.
Stimmt. Mhm. Das hätte auf jeden Fall ein Geschmäckle, dieser Wechsel. Mhm. Und eigentlich muss man ja dazu sagen, sie haben jetzt Belfodil geholt, der soll eigentlich der Cordoba-Ersatz sein, hat Dardai extra nochmal gesagt. Das heißt, sie brauchen jetzt Ersatz für Cunha und eigentlich für Lücke Bakio auch, haben zwei ihrer, ja, an guten Tagen mit Abstand fähigsten Fußballer verloren. Lücke Bakio hat vor dem Bayern-Spiel war das, hat er auch einige Lobpreisungen von Dardai gekriegt, war gut in den Spielen davor wohl. Also da bin ich mal sehr gespannt, was da jetzt passiert.
Jonas hat übrigens noch einen schlauen Satz zur Hertha gesagt, weil klar war, es kann natürlich noch was passieren und jetzt mit Lücke Bakio Abgang ist sogar noch wahrscheinlicher, dass was passieren wird. Also eigentlich steht das fest. Er hat aber gemeint, selbst wenn da noch was kommt, sind das ja jetzt Transfers, die so ein bisschen notgeboren sind. Und ganz ehrlich, stimmt ja auch, wie viele Transfers, die man einfach schon lange auf dem Papier hatte, finden jetzt am letzten Tag noch statt? Das sind dann
häufig Noteinkäufe. Das sind dann natürlich auch Einkäufe, wo man im Zweifel nochmal 5 Millionen mehr bezahlt, weil der andere Verein natürlich auch weiß, okay, ihr wollt also unbedingt. Und Hertha weiß eben jetzt auch, wir haben noch 24 Stunden Zeit oder ein bisschen mehr von mir aus. Und dann muss da was passiert sein. Das heißt also, das wird jetzt ja kein super cleverer Transfer werden, sondern eben einer, wenn du Glück hast, sitzt der. Das kann ja durchaus passieren, aber im Zweifel eben auch mal ein bisschen zu teuer und vielleicht auch gar nicht funktioniert.
Vielleicht holt, was ist mit Luka Jovic? Das ist doch der alte Bobic-Spätzle. Der ist doch bei Real da sowieso nur dritte, vierte Geige. Vielleicht holt er den jetzt wieder zum nächsten Club. Egal. Das Schöne ist ja, wir quatschen uns hier gerade den Mund fusselig. Es ist jetzt nachmittags am Montag. Ab Dienstag, wenn 18 Uhr das Transferfenster geschlossen ist, ist das sowieso alles hinfällig. Und dann wissen die Hörer, die ab Mittwoch sich die Folge erst gönnen. Wir haben hier einen uns zurechtgeschwafelt und die wissen dann schon, dass die Hertha, keine Ahnung. Gut, Ibisevic, vielleicht hat er noch irgendwo einen Pass rumliegen bei der Hertha. Der ist doch jetzt der Offensivtrainer geworden bei den Berlinern. Vielleicht setzt der Pahl auch einfach darauf, dass er vorne den Bosnier wieder reinstellen kann. Die Bayern 5-0, es gab Standing Ovations für Musiala. Der immer mehr sich zum absoluten Liebling natürlich entwickelt, auch einfach durch die Art, wie er Fußball spielt.
Also wenn Thomas Müller der Raumdeuter gewesen ist, dann ist Musiala der Herrscher der kleinen Räume.
Und je kleiner die Räume, desto besser. Da, wo ich klaustrophobisch werde, da wird der erst richtig wach.
Ja. Ich möchte den mal in so einem Fahrstuhl erleben. Ja. Ich glaube, da breitet er eine Liga aus und sagt, hier bin ich zu Hause.
Unglaublich, Jamal Musiala. Sané eingewechselt dann? Mit einer sehr schönen Vorarbeit zum 4-0. Man hat einfach, ich kann mich auch nicht davon freimachen, weil es halt gerade dieses große Thema ist und auch im Pokal wieder gepfiffen wurde. Wir haben ja zuletzt darüber gesprochen, nach dem letzten Ligaspiel davor. Jetzt hat er die schöne Vorarbeit geleistet. Auf Robert Lewandowski, da will noch mal einer sagen, dass das nicht gut gewesen ist, dass ich den aus unserer Liga verbannt habe. Der Dreierpacker jetzt in diesem Spiel.
Irgendwie haben Leute geschrieben, dass es immer noch Lewandowski-Menschen gibt in unserer Liga.
Wundern.
Da
ich
musst du nochmal durchforsten,
also
die Länderspielpause nutzen.
Ich habe eigentlich jeden Kader mir einmal angeguckt und es gab tatsächlich drei ganz dreiste, die hatten den einfach und die wurden von mir sofort gelöscht.
Ich glaube, noch ein paar, die haben den auf der Bank versteckt, damit du sie nicht siehst.
Oh, das wäre natürlich richtig gemein. Also, das kann ich mir vorstellen. Unsere Hörer sind und Hörerinnen sind fies. Es gibt übrigens da auch noch, da müssen wir mal miteinander sprechen, es gibt jetzt noch eine ganze Reihe an Leuten in der Liga, die haben gar keinen Kader nominiert. Also, die sind in unserer Liga drin, aber haben keinen Kader nominiert, sammeln keine Punkte. Ich würde jetzt an dieser Stelle mal ankündigen, wenn bei der nächsten Folge nach der Länderspielpause, das bei den Teams immer noch so sein sollte, dann werden die auch rausgelöscht und dann können wir irgendwann nochmal durchgeben für Nachrücker, nochmal die Liga freigeben.
Ja, machen wir. Die Kategorie machen wir nachher noch. Wir sollten vielleicht noch über Marcel Sabitzer reden, wenn wir gerade bei den Bayern sind.
Ich habe den Tweet gelesen und der fasst es eigentlich schön zusammen oder beziehungsweise der bringt mir auch nochmal einen Gedanken. Was wäre das für ein Aufschrei in den anderen großen Ligen, wenn der Meister dem Vizemeister den Trainer, den Abwehrchef und den Mittelfeldchef wegnimmt.
Ja.
Und genau das haben die Bayern im Endeffekt jetzt gemacht. Klar, bei Sabitzer muss man dazu sagen, Vertrag läuft nach der kommenden nach dieser Saison aus. Verlängerung wird es wohl nicht geben. Er will auch offensichtlich nochmal was anderes machen. Also man muss ja auch immer die Dinge berücksichtigen. Und trotz alledem steht unterm Strich Nagelsmann, Upamecano, Sabitzer, vergangene Saison noch bei RB, beim Vizemeister, jetzt beim deutschen Meister.
Stimmt.
Krass.
Ich habe so habe ich es tatsächlich noch nicht gesehen und wir haben natürlich über Leipzig schon gesprochen. Sie haben auch nachverpflichten können, gerade in der Verteidigung habe ich jetzt sogar ein relativ gutes Gefühl, aber Sabitzer war eigentlich nach Cater der beste Mittelfeldspieler, den die Leipziger in den letzten Jahren hatten.
Ja,
und
gut, der ist Kimmich, aber der war da noch ein bisschen roher. Aber
genau, klar, man wird ihn außen, vor allem hat er da ja Außenverteidiger gespielt.
Vor allem war Sabitzer halt dieses Wort ist ja eigentlich so ein bisschen verbraucht, aber bei ihm passt es ja wirklich, der hat diese Mentalität in diese RB-Mannschaft reingebracht. Also der war immer unzufrieden auf dem Feld eigentlich, wenn nicht alles 100% perfekt lief. Deswegen wird er auch bei den Bayern gut hinpassen, weil da ist ein Kimmich, der genauso denkt. Mhm. Und ich glaube, die haben ja sogar noch zusammengespielt, wenn mich nicht alles täuscht.
Weißt du, was er übrigens auch tun wird beim FC Bayern? Einige Tore aus der Distanz schießen. Das kommt ihm jetzt nochmal mehr entgegen. Es wird diese Handballspiele geben, links, rechts um den 16er herum und da so einen in halbwegs zentraler Position zu haben. Ist jetzt nicht so, dass sie da noch nie einen hatten, der da ein Tor schießen konnte aus der Distanz, aber das ist eben nochmal eine besondere Qualität von ihm mit seiner Schusstechnik. Das wird ihm dann nochmal ein bisschen Freude machen. Da hat er deutlich mehr Bälle noch als jetzt bei Leipzig.
Bin mal gespannt, wie viel er spielen wird, wie, wo er spielen wird. Nagelsmann kennt ihn ja gut. Komm, wir galoppieren im Schweinsgalopp durch den restlichen Samstag, weil ich will mir von dir dann auch noch einen Eindruck von gestern abholen. Du warst ja auch nochmal am Sonntag im Stadion. Bielefeld gegen Frankfurt, nur 1-1 aus Frankfurter Sicht. Bielefeld hat hinten raus richtig gedrängt. Auch da von edeljoker-ad auf Twitter. Es kommt mir in der öffentlichen Wahrnehmung viel zu kurz, dass Frank Kramer mit Arminia Bielefeld nur 3 von 15 Bundesliga-Partien verloren hat. An dieser Stelle auch einfach mal erwähnt. Das ist nämlich eine ziemlich gute Quote.
Danke für die Nachricht, ja.
Also wirklich eine sehr gute Quote. Mainz eiskalt gegen die Fürther, die teilweise dann wieder nicht gut ausgesehen haben. 0-3 aus Fürth Sicht. Zu viele Fehler in der Defensive. Die Mainzer haben das gnadenlos ausgenutzt. Slapstick-Spiel in Augsburg.
Oh ja.
1-4 Augsburg gegen Leverkusen. Und was dann in der ersten Halbzeit los war mit 2-mal Eigentor. Und das dritte war eigentlich von Bakker aus Leverkusener Sicht auch noch ein Geschenk und ein Eigentor.
Also in der Geschichte des Fußballs, zumindest mal in der Bundesrepublik Deutschland, ist dieses Spiel nur noch einen Platz hinter meinem 4-Eigentore-Hallenturnierspiel. Also das kommt direkt
dieser
danach.
Dieser Heber von Jago, der war ja traumhaft,
ja.
Aber leider halt ins eigene Tor. Aber also das war ja
aber
wirklich
auch dieses Bakker-Ding, ne? Also mit Radetzky zusammen, er schlägt, Radetzky will mit den Händen hin, aber dann machen sie es beide doch nicht so richtig und Niederlechner kann ihn reindrücken, nur dadurch ist es ja kein Eigentor gewesen, obwohl es gefühlt halt auch nochmal eins war. Verrücktes Spiel. Ja, aber Leverkusen, müssen wir vielleicht noch mal ganz kurz drüber reden, am Ende gewinnen sie halt dann 2 von 3 Auftaktspielen, haben 7 Punkte. Ist das das normale Leverkusen oder ist es ein noch etwas besseres Leverkusen als das, das wir kennen, das dann am Ende auf 4, 5 oder 6 reinkommt?
Also erstmal ist es das Normale, würde ich sagen, weil unter Peter Bosch hatten sie auch mal einen überragenden Start, genau, in der Saison. Ja. Von daher ist man immer mit einer Grundskepsis dabei und es scheint alles gut zu passen mit Seoane an der Seitenlinie. Die Mannschaft ist hochtalentiert, haben jetzt mit Andrich nochmal einen anderen Anstrich im Mittelfeld reingeholt, einen anderen Anstrich mit Andrich, war gar nicht so verkehrt. Von daher ist
das wird sich auch in den nächsten 100 Folgen nicht ändern, dass du deine Wortspiele zunächst einmal selber lobst.
Es steht und fällt einfach mit der Konstanz und die müssen sie nachweisen, das war in den letzten Jahren so, das wird diesmal auch so sein. Es gab übrigens da noch eine interessante Szene bei dem Tor von Diaby, was wegen Handspiel von Arangis im Mittelfeld aberkannt wurde. Da habe ich im ersten Moment auch falsch gedacht. Es bleibt natürlich weiterhin so, dass wenn man absichtlich handspielt und damit eine Angriffsphase einleitet, die nicht nochmal unterbrochen wird, dann wird das trotzdem zurückgenommen. Ich hatte im ersten Moment gedacht, ja, aber das war doch gar nicht unmittelbar. Aber es war ein absichtliches Handspiel im Mittelfeld von Arangis, so wurde es zumindest gewertet. Und dann lief diese Angriffsphase los. Und dann entstand daraus dieses Tor. Die wurde nicht nochmal abgebrochen, es gab keinen Rückpass. Die Angriffsphase war in einer Tour durch. Das ist nochmal wieder nochmal ein extra Szenario, was es natürlich immer noch gibt, weil sie einfach so halb von der Festplatte schon runtergeschoben hatte. Ist vielleicht nochmal ganz nett zu erwähnen. So, Stuttgart gegen Freiburg 2-3, Freiburg früh 3-0 vorne, eine Liebeserklärung von Christian Streich an Doppelpacker Jong, also war wirklich ganz toll, was er da gesagt hat, Stuttgart kam nochmal ran auf 2-3 kurz vor der Pause, da wiederum hat ein Tor gezählt, trotz unabsichtlichem Handspiel von Mavropanos, weil es nicht unmittelbar war, weil danach noch ein Doppelpass stand, ja. Also es ist schon, das muss man sich auch alles erstmal merken. Also die Freiburger auch wieder top in die neue Saison reingekommen. Und dann hatten wir am Samstag noch Köln gegen Bochum. 2-1 für den FC. Ich würde sagen, bevor ich dann jetzt hier im Schweinsgalopp, das machen wir nochmal ein bisschen intensiver, weil Köln ja durchaus ganz spannend ist, was da gerade passiert, ne?
Definitiv. Und wie ihr wisst, haben wir natürlich Leute, die sich mit diesen Vereinen jeweils dann besonders auseinandersetzen können. Ich weiß nicht, wie häufig er bei uns schon zu Gast gewesen ist. Ich sage mindestens 5-mal.
Gut möglich, ja.
Und alle 5 Folgen waren absolute Top-Folgen unter den Top 100 der KMT-Charts. Bitte, hier ist Frankie Lussem. So, wir haben mit diesem Mann, der jetzt in der Leitung ist, schon häufig genug negativ über den großen FC Köln reden müssen. Vielleicht können wir da heute zur Jubiläumsfolge, zur 100. Folge mal etwas andere Stimmung reinbringen. Frankie Lussem ist uns zugeschaltet. Frankie, grüß dich.
Tag zusammen, hallo.
Ist das richtig so, meine Annahme, dass auch deine Laune mit Blick auf den ersten FC Köln in diesen Tagen etwas besser ist?
Ja gut, schon das basiert allein auf der Tatsache, dass es Spaß macht, dem ersten FC Köln zuzuschauen. Und wir haben ja alle mal mit Fußball wie auch immer begonnen, weil es uns Spaß gemacht hat. Und dieser Spaß ist in den vergangenen Jahren so ein bisschen verloren gegangen. Und ja, mal ganz banal gesagt, Steffen Baumgart hat ihn wieder zurückgebracht.
Also du sagst sehr, sehr klar, es ist der Coach, der den Erfolg und damit gepaart vor allen Dingen den Spaß zurückgebracht hat? Oder kam erst der Spaß und dadurch bedingt der Erfolg? Da werden wir fast philosophisch.
Das muss ja im Grunde genommen, kann es nicht an nirgendwem anders liegen als am Trainer. Und das ist relativ einfach herauszuarbeiten, wenn du siehst, dass am Samstag eine Mannschaft auf dem Platz stand, die so auch in den vergangenen 2 Jahren hätte auf dem Platz stehen können oder im vergangenen Jahr, im Jahr davor. Es gab nur einen einzigen neuen Spieler, das war Dejan Ljubicic. Und ansonsten standen da 10 Profis auf dem Rasen, die sich in den vielen, vielen Monaten vor diesem Sommer vieles, vieles anhören mussten. Vor allen Dingen das, was sie alles nicht konnten. Und deshalb gehe ich mal davon aus, ich will hier gar nicht über gute oder schlechte Trainer urteilen, um Gottes Willen. Es gibt Trainer, die passen und es gibt Trainer, die passen nicht. Und der Mann passt offensichtlich. Also wenn ich sehe, was der, wie der Anthony Modest in den dritten Frühling führt, wie er aus Benno Schmitz einen modern spielenden Außenverteidiger gemacht hat, dann ist das schon aller Ehren wert. Da beißt die Maus keinen Faden ab.
Ich habe das Spiel in der Konferenz verfolgt, habe jetzt hier auch gerade nochmal die Zahlen vor mir. Das sieht dann auf dem Papier sehr, sehr dominant aus, auch wenn du Ballbesitz siehst und Torschussstatistik und so weiter und so fort. War es über die 90 Minuten auf dem Feld auch so dominant bei diesem 2-1 gegen Bochum?
Ja, also es gab eine Zeit kurz vor und kurz nach der Pause, da ließ es etwas nach, ohne allerdings in der Konzentration nach hinten nachzulassen. Also es war jetzt nicht so, dass der VfL da seinerseits ein Feuerwerk hätte abbrennen können, das die Kölner in Verlegenheit gebracht hätte. Im Gegenteil, die Kontrolle war über 90 Minuten da, dass der Gegner eine Chance hat, gut, das bleibt nicht aus. Ich glaube, es waren 3 Chancen, die der VfL in 90 Minuten hatte. Das ist ein zulässiger Wert. Aber was von Beginn an bis, ich sag mal, zur 35. Minute und ab der 65. dann wieder, was da abging, das war schon Dauerfeuer. Und da qualmten den Bochumern ordentlich die Köpfe. Was da veranstaltet wurde, von beiden Flügeln regnet es die Flanken rein. Und im Mittelfeld wurden Bälle zurückerobert, dass die Bochumer dachten, die müssen doch 15, 16 Leute hier auf dem Platz haben. Das kann nicht sein, dass das auch 10 Feldspieler sind. Also das war schon vom Allerfeinsten.
Und wenn du die Flanken ansprichst, da waren jetzt gleich 2 Leute, die das verwerten konnten, drin. Anderson und Modest. Benny und ich haben vor ein paar Wochen vor Saisonstart noch versucht, uns die mögliche Startaufstellung zurechtzubasteln und sind dann genau über diese beiden Männer, natürlich auch noch Marc Uth, gestolpert und haben überlegt, wie will der Baumgart das eigentlich hinkriegen? 2 so klare Neuner und dann auch noch einen Uth, der war jetzt nicht mit dabei, aber eben dafür zum ersten Mal von Anfang an Modest und Anderson. Kann das also wirklich klappen mit den beiden? Stehen sie sich nicht auf den Füßen?
Nee, auf keinen Fall. Also das hat ja auch geklappt. Anthony Modest hat 2-mal aktiv gegen den Pfosten geschossen. Anderson hat eine Top-Chance liegen gelassen, als er mit dem Außenriss verwandeln wollte, statt den ganzen Fuß zu nehmen. Und Anderson geht ein bisschen aus dem Strafraum raus, macht den Wandspieler. Dafür rücken andere nach, das passt. Die beiden haben sich nicht einmal auf den Füßen gestanden, sind darüber hinaus beide sehr, sehr wichtig bei Defensivstandards, weil sie halt über diese Kopfballstärke verfügen und über Monsterkörper, mit denen sie wunderbar blocken können. Nee, das war total in Ordnung. Es hat überhaupt keine Sekunde gegeben, in der man gedacht hat, um Gottes Willen, da schneidet der eine dem anderen den Weg ab. Oder klaut ihm die Chance. Das war total in Ordnung.
Schon verrückt. Ich meine, wir haben dich und natürlich auch absolut zu Recht auch schon so anders über diese Mannschaft, die ja eben personell gar nicht so verändert ist, reden hören. Aber sagst du dann, dass nicht nur mit den beiden da vorne, plus dann natürlich wieder Marc Uth, sondern insgesamt diesem Kader dann auch genug Tiefe drin ist, um konstant über 34 Spieltage ausreichend Punkte zu holen?
Ja, davon bin ich mittlerweile felsenfest überzeugt. Es hängt allerdings noch einiges an der Personalie Elias Skiri. Der Tunesier kann noch wechseln. Mhm. Die Kölner müssten ihn eigentlich auch verkaufen für eine 2-stellige Millionensumme, wenn denn ein Interessent kommt. Der ist bisher noch nicht da. weiß man nie, was am Ende passiert. Allerdings bin ich davon überzeugt, dass die, die da sind, ihn zwar nicht zu 100%, aber doch ganz gut ersetzen könnten. Ob das jetzt Salih Özcan ist, der an seiner Zweikampfstärke gearbeitet hat, ob das Jovicic ist, der den Sechser spielen kann, dass Jonas Hector kann den Sechser spielen. Also das ist schon, die sind gewappnet. Und vor allen Dingen hast du einen Trainer, der jeden Spieler in den Arm nimmt und ihm sagt, du bist gut und genau das zeigst du bitte. Und genau das zeigen die dann auch. Fußball ist einfach. Baumgart lebt diese Einfachheit auch, macht sich da auch nichts vor, will auch nichts in irgendwas hineininterpretieren. Das ist ganz, ganz simpel und im Moment hat er da großen Erfolg mit.
Es ist ja schon kurios, du sprichst es an, ne? Also der Kader oder die Mannschaft hätte so auch in den letzten 2 Jahren auf dem Feld stehen können und vielleicht im Zweifel auch so Fußball spielen können. Du sagst also, weil das, da habe ich mich dann schon gefragt, wie macht der das eigentlich? Es ist eine Mischung aus dieser kommunikativ, ich würde mal sagen, relativ einzigartigen Art, die der Baumgart hat und dann aber auch der Spielweise, die er ihnen jetzt injiziert hat über die letzten Wochen, oder?
Ja, ich denke mal, da geht es vor allen Dingen um das Klarmachen, welches Privileg es ist, in der Bundesliga Fußball spielen zu dürfen. Er hat vergangene Woche in einem Interview gesagt, diesen Franz Beckenbauer-Spruch, geht's raus und spielt's Fußball. Das sagt er seinen Jungs auch, weil trotz des vielen Geldes, trotz der Aufmerksamkeit in der Öffentlichkeit, geht's ums Spielen und das will er ihnen vermitteln. Er sagt, ich hätte auch nie studieren können, aber ich kann über Fußball reden. Und er redet mit ihnen über Fußball und offensichtlich begreifen sie das, was er will und können es auch umsetzen. Spielt sich ja unglaublich viel zwischen den Ohren ab im Profifußball. Es sind ja manchmal nur ein paar Prozent. Und das ist eine absolute, oder ein großer Vorteil, wenn du einen Trainer hast, der diese Einfachheit herauskehrt und tatsächlich auch dahinter steht. Und im Moment sind die Kölner da sehr, sehr gut bedient.
Ja, und bei diesem Trainer spielt sich sogar was über den Ohren ab. Die Schiebermütze in Köln schon in den Regalen, in den Schaufenstern der Modeläden?
Ich weiß es nicht. Ich habe tatsächlich am vergangenen Samstag im Stadion ein paar gesehen. Ich glaube, wenn er merkt, dass das zur Marotte wird, ohne dass ich das jetzt wüsste, aber ich glaube, dann zieht er sie aus und nimmt eine andere. Er ist ja sehr unprätentiös, sehr bescheidener Mensch, sehr geehrter Mensch so im Zwiegespräch. Also er mag nicht im Mittelpunkt stehen, obwohl das zwangsläufig kommt, weil ich habe heute geschrieben, ein fleischgewordenes Kraftwerk auf 2 Beinen. Toni Schumacher hat gestern bei den Kollegen von Sky gesagt, da laufen die Spieler automatisch, damit am Ende nicht irgendein Spieler weniger gelaufen ist als der Trainer. Der geht ja wirklich ab wie ein Zäpfchen an der Seitenlinie. Das ist schon gigantisch, muss ich sagen. Gerard Asamoah hat ihn heute im Kicker mit Jürgen Klopp verglichen. Ich glaube, da wird er auch abwinken. Aber die Dynamik, die er hat, die implementiert er diesem Kader und das macht sich schon bemerkbar.
Ja, ich kann mich daran erinnern, ich tummel mich ja auch viel in der dritten Liga, als er da, das ist auch noch gar nicht so lange her, mit dem SC Paderborn noch unterwegs war, da hat er immer auf so einem Stäbchen, womit man den Kaffee umrührt, gekaut. Und zwar in jedem Spiel. Und dann hat er auch irgendwann von einer Sekunde auf die andere gesagt, jetzt ist Schluss. Das könnte mit der Schiebermütze dann auch irgendwann mal
passieren. Hat er damals die Mütze schon getragen?
Nee, da war es dann viel Cappy. Ja. Und das ist jetzt tatsächlich, glaube ich, ganz neu zu dieser Saison.
Aber wir können davon ausgehen, dass er da jetzt nicht irgendwie noch einen Sponsor, also er wird nicht mit der Fackelmann-Schieber mit rumlaufen, der Typ ist er nicht.
Genau, Fackelmann, nee. Die Fackel vorantragen in Köln, aber ich denke, die Fackelmann-Werbung werden wir nicht sehen.
Frankie, du könntest uns erstmal mal wieder eine große Freude gewesen, dich hier bei uns und dann auch noch in unserer Jubiläumsfolge zu Gast zu haben. Du könntest uns vielleicht als kleines Jubiläumsgeschenk eine Sache versprechen, auch wenn er nicht gerne im Mittelpunkt steht. Vielleicht pingst du ihn die Tage mal an, ob er nicht vielleicht Lust hätte, auch mal in diesem Format zu Gast zu sein.
Mache ich auf jeden Fall. Ich habe mich eben noch mit ihm für morgen verabredet und da werde ich ihn fragen.
Ach, Frankie.
Lieben Dank jetzt schon. Schön, dass du mal wieder dabei warst. Wir hören uns definitiv in einer der nächsten Folgen. Wir haben ja noch einiges vor. Frankie, Grüße.
Okidoki. Macht's gut, Jungs. Bis dann. Danke. Ciao.
Ciao. Ciao. Das war unser Anruf im Westen der Republik. Ich habe meinen Sonntag im Osten dieser Bundesrepublik verbracht. Ich war, wie angekündigt, in Berlin.
Ach so.
Union gegen Gladbach.
Das ist ja kein richtiger Osten.
Ja,
alte Diskussion.
Kenne ich mich weniger gut aus als du. Ich glaube, die Köpenicker, die würden dir da widersprechen, denn die sehen sich schon sehr.
Ja gut, ja klar, stimmt. Ja, okay, gut. Ja, dann muss ich ein bisschen einschränken. Ja.
Ja. Zurück an der Alten Försterei. Die haben ja im Olympiastadion dieses Spiel zur Qualifikation für die Conference League absolvieren müssen. Das ist schon echt schade, dass sie diese Conference League jetzt in dem großen Ding spielen müssen, weil die Alte Försterei dafür nicht geeignet ist. Zumindest sieht das die UEFA so. Naja,
weil
jetzt
es da nur Sitzplätze geben soll in den Stadien. Das ist total seltsam irgendwie. Okay.
Ja, und Union ohne Alte Försterei ist halt auch nicht komplett Union, wie es sein sollte. Jetzt waren auch so weit Zuschauer da. Ich fand es übrigens vom Blick her für mich ausverkauft, aber angeblich war nur die Hälfte da. Mische ich mich jetzt mal nicht ein. Es war eine sehr gute Stimmung. Es waren ja auch Auswärtsfans da. Und am Ende gewinnt Union Berlin dieses Spiel mit 2:1 gegen Borussia Mönchengladbach. Führt eine Weile 2:0. Dann relativ später Treffer von Borussia, von unserem alten Spezi Jonas Hofmann. Es hätte fast noch das 2:2 gegeben. Aber eigentlich war über weite Strecken, so meine Meinung, Union das bessere Team, weil vor allen Dingen effizientere Team, das auf jeden Fall auch besser arbeitendere Team. Und dann, kann ich ja mal ehrlich erzählen, hat mich fast ein bisschen überrascht, dass in den Interviews so ein bisschen konträre Meinungen zu diesem gesamten Spiel da waren, zu hören waren.
Zu deiner Meinung oder haben die sich untereinander?
Untereinander, aber auch sehr klar zu meiner Meinung, weil zum Beispiel die Unioner gar nicht so happy waren. Max Kruse zum Beispiel am Mikro hat gesagt, unsere Spielweise heute, das hat mir ehrlich gesagt gar nicht so gefallen. Und dann stehst du halt da und denkst, naja, du hast natürlich jetzt auch in der Moderation und bei den Szenen, die man so raussucht, um sie den Zuschauern nochmal zu zeigen, eigentlich relativ deutlich gemacht, weil es eben auch mein Eindruck war. Union war eben, wie gesagt, heute der verdiente Sieger, weil Gladbach zwar mehr den Ball hatte, aber Union wenig zugelassen hat. Es gab Chancen für Gladbach, aber eben wenige. Und wenn man selber mal, oder andersrum, wenn Gladbach mal einen Fehler gemacht hat, dann hat man eben auch zugeschnappt und hat zum Beispiel zweimal nach Ballverlusten dann diese Treffer erzielt. Und das war zumindest so mein Eindruck, aber die Unioner waren unzufriedener, als ich gedacht hätte. Gladbach fand selber, dass man das Spiel nicht so schlecht gespielt hätte, weil man eben an sich ganz gute Ballzirkulation hatte. Die haben ja auch sehr Verletzungssorgen. Matze Ginter mit Corona auch noch raus gewesen, gute Besserung. Also es ist bei denen nicht leicht, bisschen vergleichbar mit der anderen Borussia aus Dortmund. Aber ich fand vor allen Dingen interessant, dass die Unioner gar nicht so zufrieden gewesen sind mit dem, was sie da abgeliefert haben, obwohl sie Borussia Mönchengladbach, eine der besseren Mannschaften dieser Liga, geschlagen haben mit 2:1. Und ich glaube, das zeigt, was auch bei Union jetzt passiert ist in den letzten Monaten. Ich habe da eine Weile später noch drüber nachgedacht, denn ich glaube, die haben jetzt das Next Level erreicht. Zumindest ist das ihr Anspruch. Also sie wollen diesen nächsten Schritt machen von der Mannschaft, die leidenschaftlich spielt, natürlich mit den Fans im Rücken an der Alten Försterei, die einfachen Fußball spielt, aber zweikampfstarken Fußball spielt und darum einem Gegner an einem guten Tag das Leben sehr, sehr schwer machen kann. So einen Tag hatten sie. Aber sie waren eben trotzdem gar nicht so zufrieden. Oliver Runert hat in der Halbzeitpause auch mit einem Interview, dass er negativ gewesen ist, obwohl sie da 2:0 geführt haben, weil sie eigentlich jetzt diesen nächsten Schritt machen wollen, weil sie mit Max Kruse einen Spieler haben, der, was das Spielerische angeht, in einem Team spielt, wo er eigentlich nicht spielen dürfte, weil er eigentlich zu gut dafür ist, aber er hat sich eben für Union entschieden und er macht da immer wieder den Unterschied. Der hat jetzt aber gar nicht so die Bälle bekommen, wie er sie gerne hätte. Er hat zwar auch einen Assist aufgelegt, aber er war eigentlich gar nicht so happy, hat er deutlich gesagt, weil das Spiel wieder eher über ihn drüber weggeflogen ist. Und entsprechend waren die Stimmungen dann nach dem Spiel so ein bisschen konträr, das meine ich damit, obwohl ich immer gedacht habe, hey, damit werdet ihr wohl happy sein. Ihr habt zu Hause Borussia Mönchengladbach geschlagen. Ja. Aber auch Union entwickelt sich. Das sollten wir mal in den Augen behalten.
Ich habe mich ein bisschen verliebt in dieses 2:0, in das Zwischenzeitliche. Nicht, was die Defensivarbeit der Gladbacher angeht, bei dem man dazu sagen muss, sie haben mit einer sehr durcheinander gewürfelten Viererkette gespielt, die, glaube ich, so noch nie zusammen auf dem Platz gestanden hat. Aber wie sie das da verteidigen beim 2:0, es ist eine 5-gegen-2-Situation im Endeffekt aus Gladbacher Sicht. Also es wird zumindest hinten raus so eine 5-gegen-2-Situation. Aber es ist auf jeden Fall mal eine 4-gegen-2-Situation. Und dann ist es ein richtig guter schneller Laufweg von Avonie, der Durchstecker von Kruse hast du schon angesprochen und dann fällt dieses Tor. Es ist offensiv natürlich total geil, weil dieses Anziehen von Avonie war so eine gegensätzliche Bewegung. Selbst wenn der Verteidiger, der eigentlich in seiner Nähe stand, den Sprint, glaube ich, mit angezogen hätte, war der einfach so schnell und so gut getimt von Abonnier, dass er auch dann nicht mehr hingekommen wäre. Also offensiv toll, aber defensiv schlägst du da natürlich komplett die Hände über dem Kopf zusammen, wie aus dieser Nummer, die eigentlich gelöscht scheint, weil du mit genug Personal hinterm Ball bist und diese zwei Manneken ja jetzt wohl irgendwie verteidigt bekommen wirst, ja nix war's. Jeder hat sich irgendwie auf den anderen verlassen. Vielleicht hat das auch was mit dieser fehlenden Abstimmung zu tun gehabt.
Ist übrigens ein mittlerweile klarer Trend in der Liga, dass viele erfolgreiche Teams mit diesem Duo, mit so einer Art Duo spielen, wie das bei Union Kruse und Avonie verkörpern. Haben wir im Vorlauf auch ein bisschen länger erklärt. Da ist eben der eine ganz klare Geradeausstürmer mit einer enormen Athletik, Avonie, der dann häufig bei langen Bällen noch Zielspieler ist. Kruses Meinung sogar zu häufig dann Zielspieler gewesen ist, anstatt ihn auch mal, nämlich Kruse, mal flach zu suchen, weil er der Mann ist, der sich dann auch mal in die Zwischenräume fallen lässt. Also zwischen Mittelfeld und Abwehrreihe versucht, die Bälle zu holen, um dann eben weiterzuspielen. Das gibt es bei Gladbach ja auch mit Lars Stindl als Kruse-Vergleich. Aber ich habe hier mal gesagt, vielleicht die ähnlichsten Typen, die es überhaupt gibt in der Liga. Kramaric hat bei Hoffenheim diese Rolle mittlerweile. Das ist eine Entwicklung bei ihm persönlich, dass er jetzt eher sowas spielt als ganz vorne drin. Im Moment ist er der Vorlagengeber.
Wobei, wie gesagt, der hat das schon mal gespielt unter Nagelsmann. Erinner dich, da kam er auch plötzlich mal aus dieser Achterposition und man dachte sich, wo kommt der denn jetzt daher? Ja. Also, aber ich weiß, was du meinst. Wenn man es hier mit dem Podcast vergleichen würde, würde ich sagen, du bist eher der Athlet von uns beiden und ich bin eher der sich fallen lässt.
Ist das so? Ja, du bleibst vor allen Dingen dann lange liegen. Aber ja, insofern interessant. Bei Gladbach muss man natürlich jetzt ein bisschen Sorgen haben. Mal schauen, was da auf dem Transfermarkt noch passiert. Auch das ist natürlich so ein Verein, wo viel diskutiert wurde. Jonas Hofmann wird bei den Gladbachern bleiben, obwohl Bratzo offensichtlich regelmäßig durchklingelt bei Max Eberl. Das Gleiche gilt ja für Matthias Ginter offensichtlich. Also so sagt man dann eben zumindest, dass dabei ein Interesse war, ist, bleibt, sein wird. Who knows?
Das war also der Spieltag. Über Wolfsburg-Leipzig haben wir im Endeffekt vorhin mit Marc van Bommel ausführlich genug gesprochen. Ich wollte ihn eigentlich noch einmal darauf ansprechen, dass ich Jérôme Roussillon abfeiere, weil ich mag den irgendwie, das ist so ein verrückter Typ mit seinem tiefen Schwerpunkt und manchmal so ein bisschen phlegmatisch, also irgendwie auch da finde ich mich einfach wieder. Tiefer Schwerpunkt und manchmal ein bisschen verträumt, das ist auch irgendwie so eher meine Kategorie. Ich würde vorschlagen, um den Spieltag komplett rund zu machen, bevor wir dann hier gleich nochmal ein bisschen in den Party-Modus schalten, gibt es jetzt hier nochmal das.
Psst, Kicker-Manager-Spiel.
Das ist mein Kommentar dazu.
Ja.
Na, wobei bei dir ist es, glaube ich, nicht viel besser gelaufen.
Bei mir ist es so, dass ich, aber das war klar, das ist ein hausgemachtes Problem, dass ich zu viel Abhängigkeit von Haaland habe, der mit 11 Punkten wieder mein Topspieler gewesen ist. Flecken hinten war, glaube ich, wirklich ein guter Deal. Marlin immerhin mal mit 6 am Ende reicht für 37 Punkte. Das ist maximal mittelmäßig, ne?
Ich habe 33. Ich möchte übrigens ankündigen, was habe ich jetzt gelesen? PSG versucht alles, um als Mbappé-Ersatz doch noch irgendwie Haaland zu holen. Wenn das passiert, werde ich die nächste Folge mit einem einminütigen lauten Lachen beginnen in Richtung aller, die in unserer Kicker-Manager-Liga inklusive dir, Erling Haaland, im Sturm haben. Bei mir funktioniert es halt natürlich nicht so wirklich, wenn André Silva nicht funktioniert. Null Punkte an diesem Spieltag. Thomas Müller hat es rausgerissen mit 13 Zählern. Niederlechner mit seinen 5 Punkten. Christian Günther natürlich wieder, der mir was bringt. Riemann, gut, dann hast du, wer soll damit rechnen, dass Tim Lemper das Tor erzielt und da auch noch 6 Punkte holt, den habe ich halt auch noch mit in dem Kader, aber es ist immerhin interessant, dass er von Baumgart da reingeschmissen wird, weil dann weiß ich, der wird seine Einsätze zumindest über die Saison verteilt bekommen und kann bei mir dann auch immer mal wieder da reinrutschen. Uth natürlich nicht im Kader gewesen jetzt. Mein Gott, 33 und 37 Punkte ist sehr überschaubar.
Kannst du mal schauen, jetzt wo wir 3 Spieltage gespielt haben, in die Länderspielpause gehen, wer im Moment der Führende ist. Ich weiß, das Handynetz ist hier bei mir zu Hause nicht das allerbeste. Das hat mir viele Freundschaften gekostet damals.
Sehr positiv formuliert.
Ja, da muss also ich erst einen Podcast für gründen, um jemanden zu haben, der regelmäßig mit mir spricht.
Also ich habe hier jetzt im Moment gerade überhaupt gar kein Internet, um nachzugucken. Vielleicht hast du ja was. Ja, ich würde den Tagessieger ja gerne noch durchzelebrieren hier, aber ich kann leider, wieso hast du denn Internet und ich nicht?
Ja, weil ich weiß, welches Handynetz man hier setzen muss.
Jetzt müsstest du nur noch die App bedienen
können. Erst von
denen
sponsoren lassen, damit ich das auch namentlich nenne, aber es gibt einen Anbieter, der das hinkriegt. So, jetzt muss ich da hinklicken. Jetzt
musst du da oben noch die richtige Liga auswählen. Du weißt wirklich gar nichts ohne mich, ne? Zack. Und es hat gewonnen Tore Pearson. 95 Punkte an diesem Spieltag. Und ganz vorne ist Mattis Krämer.
Nach 3 Spielen hat er 267 Punkte. Philipp Hakios mit 253 dahinter. Fred XD 248. Und jetzt machen wir eine kurze Pause und suchen unsere Namen.
Das dauert ein bisschen.
Ist immer ein bisschen.
Das ist eine traurig. Große Liga. Ach, komm, lass es.
Drück die Kategorie raus. Das dauert jetzt hier zu lange.
Psst. Kicker-Manager-Spiel.
So, das war also der 3. Spieltag. Alex Schlüter scrollt immer noch und sucht sich in den Kicker-Manager.
Es gibt schon wieder einen erfolgreicheren Schlüter als mich.
Ja,
das
komm,
ist
egal. Wir machen jetzt nochmal einen Haken an diesen Spieltag, Schübenmann. Und ich würde sagen, wir gehen nochmal ein bisschen in den Party-Modus rein. 100. Folge Kicker Meets Saison hättest du auch nicht gedacht, wenn wir die anderen Podcasts noch mit dazu nehmen, dass wir mal eine dermaßen hohe dreistellige Zahl an Podcast-Ausgaben zusammen produzieren.
Ich möchte sagen, ich hätte nicht gedacht, dass wir einen Arbeitgeber finden, einen Auftraggeber finden, der uns so viel zahlt, dass wir es miteinander aushalten über 100 Folgen. Aber die Wirtschaft, sie macht's möglich. Das ist auch wohl ein gutes Zeichen.
Und wir haben das also heute schon mit Marc van Bommel ein bisschen zelebriert, auch Frankie Lussem, danke dafür nochmal, war hier in dieser Jubiläumsfolge dabei. Es darf natürlich der am härtesten arbeitende Mensch im gesamten KMD-Team nicht fehlen. Und
das
damit meine ich nicht dich.
Das ist klar. Nein, weiß ich doch. Aber weil er so wichtig ist, habe ich ihn sogar von Hamburg mit hierher genommen. Auch wenn das hier natürlich für ihn auch was Neues ist und auch wenn er ab und zu gegen diese Kiste gegentritt, weil er, ja, natürlich, ist ein bisschen eng. Aber ich sag mal so, Freddy, Jamal Musiala würde sich wohlfühlen.
Neues aus dem Datenkeller. Präsentiert von Tipico Sportwetten.
In 100 Folgen des KMD-Podcasts gab es insgesamt schon 86 externe Gäste, also Kicker-ReporterInnen mal ausgeklammert. Und davon haben genau die Hälfte, also 43 Gäste, in ihrer Karriere auch schon einmal in der A-Nationalmannschaft gespielt. Insgesamt 8 Gäste des Podcasts sind sogar von neuen Nationaltrainer Hansi Flick für die kommenden Länderspiele des DFB-Teams nominiert worden. Und ich sag mal so, die Chancen auf einen Auftaktsieg unter Flick stehen jetzt nicht so schlecht, denn auch Tipico gibt Liechtenstein im Duell mit Deutschland nur eine 30-1er-Quote auf einen Sieg. Aber kommen wir zurück zu unseren Gästen. Die sind im Schnitt nämlich genau 40,2 Jahre alt und haben in der Herren-Bundesliga in Deutschland zusammen exakt 11.379 Bundesligaspiele absolviert. Der Spieler mit den meisten Bundesligaspielen ist Oliver Kahn, der auf 557 Spiele kommt. Die meisten Titel hat aber ein anderer Gast des Podcasts vom FC Bayern München geholt. Auf sage und schreibe 60 Titel im Profifußball kommt Uli Hoeneß als Spieler und Manager zusammen. Das sind mehr als der zweite und drittplatzierte im internen KMD-Ranking zusammen haben. Denn Thomas Müller und Manuel Neuer teilen sich hier den Platz 2 mit 29 Titeln. Der Preis für den Dauerbrenner des Podcasts geht derweil nach Italien. Denn mit 3 Auftritten im KMD-Podcast liegt hier Robin Gosens ganz klar an der Spitze. Der teuerste Gast des Podcasts, wenn man das so sagen kann, war Marc-André Ter Stegen, der mit einem Karrierehöchstmarktwert von 90 Millionen der teuerste Gast war. In diesem Sinne, passt auf eure Gäste auf, Alex und Benny, und auf die nächsten 100 Folgen KMD.
Neues aus dem Datenkeller, präsentiert von Tipico Sportwetten.
Lieben Dank. Lieber Freddy Tappe, auch du bist ein wichtiger Teil dieses Podcasts. Weißt du noch, Marc-André Ter Stegen habe ich aus Leipzig in einem Hotelzimmer irgendwann früh am Morgen aufgenommen. Mhm. Und du warst aber nicht in Leipzig, sondern in München.
Genau.
Auch. Da haben wir schon ein paar verrückte Sachen
erlebt. Der kleinste Datenkeller der Welt hier. Krass, das ist nicht schlecht.
Guter Mann, guter Mann.
Ja, und ich kann, darauf bist du jetzt gar nicht so richtig vorbereitet. Wir haben noch ein paar mehr Gäste in dieser Folge. Tatsächlich haben wir ein paar Leute bei mir durchgeklingelt und wollten auch noch gratulieren zur 100. Folge.
Du hast, uns hat man
ja
gratuliert.
Ja, also ich sag jetzt mal so, es uns, okay.
Die 100. Folge Kicker Meets the Zone Podcast mit Benny Zander und Alex Schlüter. Ich befinde mich hier in der Fußball-Bundesliga. Das ist da, wo ihr eigentlich nicht hingehört, in diese Liga. Aber der Alex hat es ja schon mal geschafft. Gut, Benny, bei dir, weiß ich nicht, ob das noch was wird. Auf jeden Fall muss ich ganz ehrlich sagen, ich habe mich nie so schwer getan, euch wirklich die Regeln zu erklären, weil ich weiß nicht, ob das je noch mal was wird mit euch. Nichtsdestotrotz habt ihr zumindest versucht, das weiterzutragen und dafür bin ich euch sehr dankbar. Deswegen macht weiter so mit eurem Podcast und ihr habt natürlich auch, ich meine, ich habe ja auch einen Podcast, ne? Aber der kann natürlich nicht zünden, weil ihr da so ein riesen Unternehmen hinter habt. Ist doch logisch. Also ich glaube, wenn ihr jetzt so am Start seid wie ich und hättet da niemanden, der irgendwas dazu sagen könnte oder euch irgendwie ein bisschen werbungsmäßig da pushen würde, dann würdet ihr auch ganz unten in den Charts stehen. Aber egal, ist ein anderes Thema. Ich wünsche euch einfach alles Gute, weitermachen, alles Gute, bis dann, euer Patrick. Ciao.
Sehr edrig. War da in einem Stadion?
Der war im Stadion, ja.
Aber es lief nicht das Spiel gerade.
Nein, das so professionell ist selbst er. Traut man ihm nicht zu, aber so professionell ist selbst er.
Itti, lieben Dank.
Lieben Dank, ja.
Ich habe ihn gestern noch in Berlin getroffen. Er war vierter Offizierter. Und ich denke manchmal, den Trainern sollte man ein bisschen mehr zahlen an so einem Spieltag.
Dann gab es auch noch sympathische Grüße aus dem Westen der Republik.
Lieber Benni, lieber Alex, 100. Folge Kicker Meets the Zone. Herzlichen Glückwunsch dazu. Als treuer Zuhörer des Podcasts wünsche ich mir mindestens weitere 100 oder noch mehr, wobei ich mir nicht sicher bin, ob ihr in der breiten Öffentlichkeit so gut ankommt, aber sei mal dahingestellt. Ich hoffe, ihr drückt euch nicht weiterhin vor unserer geplanten Basketball-Challenge, die ihr mittlerweile auch schon lange hinauszögert, nur für alle mal so zur Info als Randnotiz. Also nochmal herzlichen Glückwunsch und liebe Grüße.
Jonas Hofmann, stimmt. Mit dem wollen wir irgendwann nochmal an die kleinen Basketballkörbe ran.
Ja, wir haben echt noch so viele Rechnungen offen, dass wir so schnell nicht aufhören können mit der ganzen Geschichte, ne?
Und es wurde auch sogar noch ein bisschen international dann hier irgendwann in den letzten Tagen auf meinem Handy.
100 Folgen Kicker Meets the Zone, ist ja wirklich Wunderbärchen. Herzlichste Glückwünsche von meiner Seite. Ich hoffe, ich werde noch ganz, ganz oft Teil des Podcasts sein. Und wünsche euch für die Zukunft natürlich nur das Allerbeste. Ne? Bleibt gesund, meine Lieben. Nochmal die besten Glückwünsche aus dem sonnigen Bergamo. Und bleibt gesund. Ciao, ciao.
Der Rekord-KMD-Spieler Robin Gosens.
Ja.
Lieben Dank.
Lieben Dank.
Aber das ist schon schön. Freut mich.
Sind noch ein, zwei mehr reingekommen. Also wir werden das über die Woche verteilt dann sicherlich auch auf den verschiedenen Social-Media-Kanälen mal noch so teilen.
Gab es auch Leute, die gesagt haben, nein, mit diesen Menschen möchte ich nie wieder was zu tun haben?
Nein. Auf keinen Fall.
Ja. Ach doch, ja, komm. 100 Folgen. Es war ja auch wirklich Verrücktes dabei. Hier sitzen wir, glaube ich, zum zweiten Mal. Wahrscheinlich war das beim ersten Mal mit Oliver Glasner, ne?
Und, stimmt, genau. Dann werden wir wieder hier rausgefahren sein. Seitdem ist das Internet immer noch nicht besser. Mit Abstand meine Lieblingssequenz war, als wir in Manchester von diesem Security wieder durch den Eingang zurückgelotst wurden, als wir da am City-Trainingsgelände Ilkay Gündogan besucht haben und einfach irgendwo reingelaufen sind, wo wir nicht hätten reinlaufen dürfen und ich dir schon die Angst in den Augen, du mir allerdings auch, glaube ich, angesehen habe.
Ja. Ach, ja, es ist schon eine schöne Sache. Schön, dass ihr auch immer mit dabei seid. Ich freue mich übrigens tatsächlich, heute haben wir wieder so ein Beispiel gehabt, wenn ihr dann auch immer mal wieder was durchschickt und euch beteiligt, wenn wir da jetzt immer nicht sofort drauf reagieren, dann sorry dafür, aber das Allermeiste, das lesen wir natürlich und es ist ja häufig auch, und das finde ich ist Qualität, etwas, was uns hier voranbringt innerhalb dieser Sendung. Ja. Ich werde auch nochmal versprochen durch die Nachrichten lesen, dass wir jetzt in der Länderspielpause da vielleicht nochmal was genauer installieren, noch mal schauen, was wir da von euch an Input noch mal so kriegen. Gibt ja auch immer wieder Gästevorschläge, insofern kümmern wir uns da natürlich auch drum.
Hashtag KMD Podcast oder direkt an Alex und mich auf Twitter oder Instagram. Glückwünsche, was wünscht ihr euch für die nächsten 100 Folgen Kicker Meets the Zone? Was waren vielleicht auch eure Highlights aus den ersten 100 Folgen, eure Lieblingsgäste, eure Lieblingsfolgen, eure Lieblingsanekdoten? Schickt uns das gerne durch. Wir schwelgen jetzt die ganze Woche mal so ein bisschen in Erinnerungen und wie gesagt, wenn ihr Wünsche, Vorschläge habt, was wir in den kommenden Wochen noch so machen sollen, kommenden Monaten, dann immer gerne her damit.
Genau, und wie gesagt, auf unseren Kanälen werdet ihr dann allerspätestens auch sehen, wann es diese Folge, dieses lange Interview mit Marc van Bommel, nochmal danke nach Wolfsburg rüber, dann auch auf der Plattform geben wird, also im Bewegtbild, da könnt ihr sehen, wie das so aussieht und wie wir da rumhampeln und wer von den drei Protagonisten den Kaffee verweigert hat, das könnt ihr dann alles in dieser Version erfahren.
Das war's mit der 100. Folge KMD. Schön, dass ihr mit dabei gewesen seid. Macht euch eine schöne Woche. Danke fürs Zuhören. Und nach der Länderspielpause sind wir dann in alter Frische wieder da.
Ganz genau. Und spätestens zur Folge 200 dann auch wieder hier. Das ist das Versprechen, das Marc van Bommel uns gemacht hat. Wir werden ihn daran erinnern. Macht's gut. Euch eine schöne Zeit.
Tschüss.
Kicker Meets the Zone. Der Fußball-Podcast. Präsentiert von Tipico Sportwetten. Mit Alex Schlüter und Benny Zander.